Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Tom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, zum Plausch über das Leben, die Arbeit und alles drumherum. Aber heute ist alles ganz anders und das hat eine Vorgeschichte und könnte und sollte der Auftakt einer schönen neuen Tradition hier bei OrkiCool werden. Denn heute treffe ich nicht einen Menschen, sondern ein Spiel. Ein Spiel, das mich von verschiedenen Seiten aus betrachtet sehr interessiert und reizt und das mich motiviert hat zu einer kleinen Recherchereise. Dazu gleich mehr, mit vorher erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist. OrkiCool gibt es jetzt mittlerweile seit knapp 5 Jahren, 2025 ist das 5. Jahr des Bestehens von OrkiCool und allem, was dazugehört. Und das allererste und bis heute traditionellste Format von OrkiCool ist natürlich OrkiCool trifft. Also jeden Sonntag Menschen aus der Spiel- und Medienbranche zu treffen oder auch wieder zu treffen und mit ihnen zu sprechen über ihr Leben, ihre Arbeit und alles, was sonst noch so interessant ist. Und dann habe ich mir zum Ende letzten Jahres, also Ende 2024, überlegt, hinter der Steady Paywall, da wo die ganzen Formate laufen für die Unterstützerinnen und Unterstützer, von denen mittlerweile über 1000 Menschen zusammengekommen sind, dort ist ein Wort ganz groß geschrieben und zwar Experimentierfreudigkeit, Innovation. Die Formate dort entwickeln sich immer ein bisschen weiter, mal weil ich selbst eine Idee habe oder weil die Leute da draußen sich was Besonderes wünschen. Da ist also eine Menge in Bewegung. Hier allerdings im offenen Feed die Sonntagsfolge, die hat sich eigentlich in den letzten 5 Jahren nur minimal verändert. Und das ist eigentlich auch gut so, denn dieses Interviewformat wird ja auch nicht alt. Trotzdem habe ich mir gedacht, ich möchte mal ein kleines Experiment starten. Und so wurde die Idee geboren, dass ich am Ende eines Monats, am letzten Sonntag, nicht einen Menschen zum Gespräch begrüße, sondern mich auf die Gefährten eines Spiels mache, dass die Steady-Community, also die Unterstützerinnen und Unterstützer, die OrkiCool ganz besonders großzügig, nämlich mit 10 Euro unterstützen, ausgesucht haben. Und diese Wahl traf nun Aquarium-Designer. Ein Spiel, in dem es darum geht, Aquarien zu gestalten, aufzubauen, mit Leben zu füllen. Ich kannte das Spiel vorher nicht, aber ich habe es mir jetzt, nachdem die Community gesagt hat, das guckst du dir mal an, mir näher angesehen, mich diesem Spiel genähert, mich damit auseinandergesetzt. Und das Ergebnis dieser Auseinandersetzung, die hört ihr heute. Also mit anderen Worten, in Zukunft soll es tatsächlich immer so sein, dass am letzten Sonntag jeden Monat, ich hoffe, das klappt, ich nicht einen Menschen, sondern ein Spiel kennenlerne, treffe. Und dieses Spiel wird ausgelost von der OrkiCool Steady Community. Wenn ihr also dazugehören wollt, kann ich euch nur raten und empfehlen, ein Steady-Abo euch zu schnappen. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da kommt ihr natürlich nicht nur dann in die Befugnis hinein, abzustimmen über das nächste Spiel für die Sonntagsfolge, sondern natürlich auch, dann bekommt ihr die ganzen anderen Formate, die jeden Dienstag und Freitag für euch von Herzen, von unserem ganzen Team produziert werden. So. Wie könnt ihr euch das jetzt hier vorstellen? Also es ist strukturell etwas, mit dem ich mich sehr wohlfühle, was ich in der Vergangenheit zu anderen Anlässen auch schon gemacht habe. Ich habe als roten Faden meine Auseinandersetzung mit diesem Spiel gewählt und entlang dieses roten Fadens kommt es immer wieder zu Kurzinterviews und Gesprächen mit Menschen, die aus irgendeinem Grund gerade dazu passen, was mir im Spiel gerade begegnet. Als ich das Spiel angefangen habe, wusste ich noch nicht, mit wem ich reden werde. Das war wirklich ein laufender, organischer Prozess. Ich spiele den Aquariumdesigner, mir fallen Dinge auf, mich beschäftigen Fragen und dann überlege ich mir, wen könnte ich dazu denn zu einem Gespräch einladen? Und diese Struktur, die führt in vielen Fällen, auch in diesem, dazu, dass sich nur ein Teil des Gesprächs und dieses Podcast tatsächlich um das Spiel selbst dreht und stattdessen auch viele Ausflüge passieren, weg aus der Spielewelt und hin, in diesem Fall, in die Welt der Aquaristik. Ich habe mit insgesamt 3 wirklich hochspannenden Personen gesprochen während dieser Recherchereise und diese Gespräche werden heute hier auch abgespielt während dieser kleinen Odyssee in die Welt der Aquarien. Und die haben mir allesamt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist keine typische Folge OrkiCool trifft. Das ist auch alles andere als eine typische Folge, die ihr von dem Gaming-Podcast erwarten würdet. Aber, und das sage ich mit einem gewissen Stolz, das Angebot von OrkiCool ist ja auch nicht typisch. Das ist ja was ganz Schönes, was ich auch sehr wertschätze, dass hier Platz und Raum ist für Experimente wie dieses. Mir ist fast das Wort im Hals stecken geblieben, weil ich ein bisschen nervös bin, wie euch das gefallen wird. Ihr könnt mir mitteilen, wie euch das gefallen hat. Apropos, im offiziellen Discord von OrkiCool, da kommt ihr hin über die Webseite orkicool.space. Da gibt's einen Button namens Discord beitreten. Der führt euch direkt dann in diese kleine und schöne Chat-Community. Und da gibt's einen eigenen Thread, wo ihr euer Feedback zu dieser Folge loswerden könnt. Und natürlich könnt ihr mir aber auch eine Mail schreiben, und zwar an post@orkicool.space. Ich wäre sehr interessiert zu erfahren, was ihr davon haltet. Es ist eine Podcast-Produktion, die ich wirklich mit Herzen abgeschlossen und durchgeführt habe. Und ich bin so gespannt, wie euch das gefällt. Und falls ihr euch denkt, was ich nicht hoffe, oh, das ist gar nicht meins, dann kann ich euch trösten. Nächste Woche am Sonntag geht's wieder ganz normal weiter. Die Gespräche sind bereits vorbereitet. Da warten wieder tolle Dinge auf euch. Und wenn ihr aber euch denkt, ne, so lange möchte ich nicht warten, dann empfehle ich euch einfach nochmal das komplette OrkiCool-Portfolio von vorne zu hören. Dann vergeht die Zeit auch wie im Fluge. So, wir machen uns bereit für die Unterwassertour in Richtung Aquariumdesigner. Ich danke allen Menschen, die im Zuge dieser Recherche mit mir gesprochen haben, und verurteile alle, die mir nie geantwortet haben auf meine Mails und Anfragen. Film ab, wir gehen los, wir reisen los. Herzlich willkommen und viel Spaß bei dieser ersten Folge von OrkiCool trifft, in der es nicht um Menschen, sondern um ein Spiel geht. So, da sind wir. Am Beginn meiner Reise, die mich führen wird in die Welt der Aquarien, in die Welten der Personen, die Aquarien besitzen oder mal besessen haben, zu denen übrigens ich auch gehöre, Vergangenheitsform, denn diese ganze Thematik hier rund um Aquarien und auch Aquariumdesigner, pipapo, das ist eine, die mir durchaus nahe liegt, nahe am Herzen, und deswegen war ich durchaus auch gar nicht abgeneigt der Vorstellung, dem Wunsch der Community zu beugen, ne, wie ein Rundrückenfisch, berühmter Art, und zu sagen, na gut, schaue ich mir dieses Spiel mal an, das ich vorher noch nicht kannte, aber wie gesagt, mit Aquarien, da habe ich schon Erfahrungen gesammelt. Das sind Erfahrungen, die bewegen sich ganz weit weg in der Vergangenheit. Da war ich, um Gottes Willen, 8 oder 9 Jahre alt. Da habe ich tatsächlich von meinen Eltern zum Geburtstag ein Aquarium geschenkt bekommen und war davon zum einen enttäuscht, weil ich war eines der Kinder, das sich immer Katzen oder Hunde gewünscht haben, war aus verschiedenen Gründen aber nicht möglich. Aber dann wurde es ein Aquarium, und da war ich auf der anderen Seite dann aber auch sehr erstaunt und auch neugierig, weil ich hatte damals als Kind Aquarien überhaupt nicht auf dem Schirm als mögliche Haustieralternative. Und dann bekam ich da dieses Becken geschenkt, und da folgte dann direkt die nächste Enttäuschung, denn dann lernte ich damals auf die harte Tour, also hart für einen 9-Jährigen, man kann jetzt nicht einfach an die Wasserleitung rangehen, Wasser reinlaufen lassen und dann Fische hinein katapultieren. Nee, man muss erst mal Wasser rein, dann muss man den Wasser-pH-Wert einstellen, irgendwie Zeug da reinschütten, quasi das perfekte Ökosystem schaffen, und dann, erst dann dürfen die Tiere rein. Das war natürlich nochmal eine Geduldsaufgabe für mich als Kind, aber dann hat es geklappt, dann landeten die ersten Fische drin, und aber auch, und das ist eine Erinnerung, die wird heute in den Gesprächen mit den Menschen, die ich da getroffen habe entlang meiner Reise, nochmal eine Rolle spielen, auch andere Tiere reingeworfen, und zwar Garnelen. Es waren 3 Garnelen, ich werde das niemals vergessen, ich habe das hier und da schon mal erzählt, aber hier müsst ihr nochmal da durch, weil das passt so schön zum Thema. 3 Garnelen gab es und ein paar Fische, und diese Garnelen begannen sofort, was sie tun sollten, nämlich so Bewegung ins Aquarium zu bringen, haben dann angefangen, die kleinen Kieselsteinchen oder was da durch die Gegend zu werfen, und da, ne, also die haben da rumgerudert. So, das Problem war aber, mein Aquarium, aus welchem Grund auch immer, und meine Eltern haben sich informiert, aber das ist wohl durchgerutscht, hatte keinen Deckel. Es gab keinen Deckel. Und ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht als 9-Jähriger. Und so, ne, schlief ich ein die erste Nacht und wachte dann auf und stellte fest, direkt am ersten Tag war das, hier ist was anders. Irgendwie war doch da gestern mehr los. Und dann stellte sich heraus, die Garnelen fehlen. Und dann konnte ja eigentlich nur der Schluss aus dieser Erkenntnis sein, die müssten rausgeklettert sein, wie auch immer, und sind jetzt in der Welt unterwegs. Oder, worst case, in meinem Kinderzimmer. Und dann war es tatsächlich so, die nächsten Wochen, ich lüge nicht, es ist wirklich so passiert, die nächsten Wochen habe ich immer mal wieder Teile oder auch in Kompletto dieser Garnelen in meinem Kinderzimmer gefunden, vertrocknet, irgendwo verkrochen am Rande des Grundrisses. Und das war so schlimm, weil ich weiß noch, also nicht nur, dass das grausam war, das mit anzusehen und zu erleben und sich vorzustellen, wie das für die Tiere gewesen sein muss, sondern ich habe zwei gefunden, relativ bald, aber die dritte nicht. Und dann weiß ich noch, nächtelang hatte ich Sorge und Angst, hier drin ist jetzt so eine skelettierte Garnele und ich finde sie nicht. Und dann tauchte die auch irgendwann auf, war ebenfalls tot und das war ganz schlimm. Und bald darauf habe ich für mich dann dieses Experiment Aquarium beendet. Die Fische lebten zwar alle noch, denen ging's gut, aber ich habe das dann, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erst an meine Schwester vergeben und dann haben die Fische auch nicht mehr lange das Licht gesehen. Also das war leider ganz unglücklich auf allen Seiten und Enden und seitdem nie wieder ein Aquarium besessen. Und das hier, heute, diese Reise, die war für mich so eine ganz schöne und auch irgendwie willkommene Gelegenheit, mich mal wieder mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dieses Spiel Aquarium Designer tatsächlich mal zu spielen. Für euch und auch ein bisschen für mich. So, und diese Musik, ne? Ihr müsst euch vorstellen, ich stehe jetzt mit der Bassgitarre gerade am Mikrofon und spiele das leidenschaftlich für euch ein. Die ist inspiriert vom Release-Trailer des Aquarium-Designers. Also spiele natürlich nicht ich selbst, sondern das ist tatsächlich die Musik und der Vibe, den dieses Spiel anstrebt. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. War für mich eine erste kleine Überraschung, dass hier so cozy Jazz-Vibes oder wie auch immer angestimmt werden. Ist eine ganz schöne Umgebung, in der ich mich jetzt hier gerade befinde und zwar im Steam Store sozusagen. Ich stehe vor der Verpackung des Aquarium-Designers und sehe da direkt Dinge, die mich vielleicht, ehrlich gesagt, sogar ein bisschen überraschen, denn das allererste, was ich sehe, trainiert, ne, von meiner ständigen Suche nach neuen Spielen, die mich interessieren könnten, ist der Blick auf die Rezensionen bei Steam, wo mir direkt angezeigt wird, alle Rezensionen kommen zusammen auf einen Wertungsdurchschnitt von sehr positiv für dieses Spiel. Das ist der zweithöchste auf der Bewertungsskala, den Steam so anbietet. Und das Spiel kommt gleichzeitig auf eine Rezensientenanzahl von 907 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist nicht so viel. Und erst recht, wenn man sich überlegt, wann das Spiel erschienen ist, nämlich im Oktober 2021, am 21. Oktober 2021, ist jetzt also, naja, Mathematik, 3,5 Jahre alt etwa, ne? Also mehr als 3 auf jeden Fall, da sind 907 Rezensionen dann doch gar nicht so viel. Vor allem, wenn man vielleicht etwas ambitionierter in so ein Projekt reinstarten wollte. Die Rezensionen selbst habe ich mir natürlich auch direkt mal angeguckt. Das war mein erster so richtiger Weg, als ich mich in diesem Steam Store ausgeguckt habe. Und diese Rezensionen, die sind tatsächlich überschwänglich lobend. Insbesondere in Bezug auf die Atmosphäre, die dieses Spiel aufbaut. Es geht bei diesen positiven Rezensionen, die ich da lesen kann, bevor ich das Spiel selbst jetzt ausprobiert habe, vor allem um eben die Stimmung, die dieses Spiel versprüht. Es wird gelobt, dass man zur Ruhe kommt, dass der Puls sich senkt und dass man, ne, einfach mal ein bisschen auch übers Leben womöglich nachdenken kann, während man da offenbar Aquarien zusammenbastelt und dann mit Leben füllt. Und das finde ich ganz nett. Ein Rezensent schreibt sogar und wird dafür hochgevotet von den anderen, die ihre Zustimmung damit signalisieren, dass man von diesem Spiel sogar was lernen kann fürs eigene Aquaristen-Hobby. Und da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so ist, aber das lassen wir alles auf uns wirken, sobald wir das Spiel selbst ausprobiert haben. Es gibt aber natürlich auch ein paar Negativstimmen in diesen Steam-Rezensionen und die lassen sich eigentlich vor allem mit einem Punkt zusammenfassen. Bemängelt wird kreative Freiheit, die offenbar stark eingeschränkt ist, was die Gestaltung der Aquarien angeht, die Zusammensetzung der Landschaften und der Tiere, die man da reinwirft. Da bin ich mal gespannt. Das Spiel selbst kostet 8,19 Euro. Das ist der ganz normale, reguläre Preis. Ich finde, das ist ein guter Preis, gerade auch für so eine Art Spiel, wo ich persönlich zum Beispiel gar nicht weiß, also was jetzt so wirklich auf mich zukommt und wie mir das gefallen wird. Was auf mich zukommt, das lässt die offizielle Spielbeschreibung des Spiels vermuten. Die gibt einen Eindruck davon, was man da so erleben kann. Und ich würde vorschlagen, ich lese euch die einfach mal vor. Ich habe dazu extra so eine passende, ich mache aufmerksam auf ein Produktmusik rausgesucht für euch, die diese Lizenzrechte hat, dass mich niemand verklagen kann, also versucht's gar nicht erst. Ich würde sagen, die Band kommt rein und wir lesen uns mal gemeinsam durch die offizielle Steam-Spielbeschreibung vom Aquarium-Designer, die uns einstimmen soll auf das, was da so auf uns wartet. Hast du Hast du jemals von einem eigenen Aquarium geträumt? Hast du bereits eines, aber es reicht dir einfach nicht? Oder womöglich willst du dich selbst testen, bevor du das richtige Aquarium auswählst? Dann ist Aquarium Designer ein Spiel für dich. In Aquarium Designer kannst du realistische Aquarien in verschiedenen Maßstäben entwerfen und gestalten. Von kleinen Fischbecken bis hin zu großen Aquarien. Fülle sie mit allen Arten verschiedener Wasserbewohner. Skalare, Bettas, Goldfische und viele, viele mehr. Aquarium Designer schafft die Möglichkeit, ein ideales Aquarium ganz nach deiner kreativen Vorstellung zu gestalten. So, Zitat Ende. Es ist ein ernstes Thema, aber ich musste trotzdem lachen. Die Musik im Hintergrund ging gerade meine Heißluftfritteuse aus. Naja, okay. Zurück zum Thema. Also, spannend klingt das, was hier uns versprochen wird. Ein Mix aus, naja, Aquarium, Baukasten und Lebenssimulation. Ne? Fische reinwerfen und gucken, was passiert. Klingt erstmal nach eigentlich genau dem, was man erwarten würde von einem Spiel namens Aquarium Designer. Wir werden da gleich reingehen. Vorher aber noch ein Wort zum Entwicklerstudio selbst. Das Spiel wurde entwickelt von Sigur Studio. Der Name des Vermuten könnte spanisch sein oder mediterran, aber ehrlich gesagt, ich habe zu dem Studio nicht viel herausfinden können, woher die kommen. Es gibt auch einige namensgleiche Studios überall auf der Welt. Es war schwierig, das eine herauszufinden. Aber was ich herausgefunden habe, ist das sonstige Portfolio dieses Studios. Und das ist, also ich sag mal, wild und abgefahren. Die haben vor vielen, vielen Jahren ein Spiel veröffentlicht, lange vor dem Aquarium Designer, namens Repressed. Und Repressed ist ein Spiel, das sich dreht um Schizophrenie, mentale Erkrankungen und Albträume. Ist ein abgefahrener Look, in dem das erzählt wird. Völlig surreal. Ich konnte es mir nur aus der Ferne angucken, weil Repressed ist in Deutschland niemals erschienen, ist auf Steam nicht verfügbar, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Ich habe es mir aus der Ferne, wie gesagt, angeguckt. War gar nicht einfach dazu, Material zu finden, weil es ist wirklich jetzt die absolute Nische. Ich dachte mir vor allem, oh wow, okay, also so ein Spiel und es wird eigentlich sogar noch abgefahren, denn Sigur Studio hat noch ein anderes Spiel, ich sag mal in der Pipeline, das aktuell offiziell noch in der Entwicklung ist und zwar eines, von dem man ebenfalls nicht glauben sollte, dass das von einem Studio kommt, das vor allem offenbar bekannt für den Aquariumdesigner ist und zwar heißt dieses andere Projekt, das schon seit 2023 in der Mache ist, Achtung, haltet euch fest, Dissident, Doppelpunkt, Frostland Escape. Das ist ein Spiel über den Ausbruch aus einem Zwangsarbeiterlager irgendwann im 20. Jahrhundert. Eine Mischung aus Historiendrama, Thriller und Survival-Spiel mit so einem Look, der eigentlich gar nicht so unübel ist, comicartig, eigentlich schön gezeichnet, aber mich verstört und verwirrt die Breite der Themen von diesem Studio. Also wir haben den Aquarium-Designer, wir haben ein Spiel über Schizophrenie und Albträume und wir haben ein Spiel über Zwangsarbeiter und ihre Flucht aus Arbeitslagern. Okay, also dieses Spiel, wie gesagt, ist schon eine ganze Weile angekündigt, schon seit 2023 und darüber hinaus, sollte eigentlich letztes Jahr schon 2024 eine Demo bekommen, ist nie passiert. Keine Ahnung, ob da nochmal jemals was kommt, aber an der Stelle kleiner Hinweis, ist ein Studio auf jeden Fall mit einem bunten Portfolio. Und es gibt noch ein weiteres Spiel, das auf eine Weise zu dem Aquarium Designer gehört und passt, aber doch ganz anders ist. Da erlaubt mir bitte, ich verrate es noch nicht, da kommen wir später nochmal drauf. Das war für mich eine kleine Überraschung, als ich die Verbindung verstanden habe. So, an dieser Stelle machen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück, bevor wir ins Spiel selbst reinstarten, weil ich habe am Anfang zwar von meinem ganz kurzen kleinen Aquarium-Anekdötchen erzählt, ne, die Garnelen ohne Deckel, aber ich weiß nicht, wie sehr ihr da draußen in diesem Thema überhaupt drin seid. Ob ihr alle auf dem Schirm habt, was es bedeutet, ein Aquarium zu haben, wie das so ist, ein Aquarium zu besitzen und was es mit einem macht, wenn man sie eines Tages von so einem Aquarium wieder verabschieden muss. Und um es alle, oh Gott, was war das denn für ein Wort, um uns alle in dieses Thema mal reinzuholen, habe ich hier ein erstes kleines Gespräch mit euch. Und zwar entwickelte sich das tatsächlich ganz dynamisch in meinem eigenen Leben. Es war nämlich so, vor einiger Zeit, als klar war, ich soll dem Aquariumdesigner mal nachjagen und recherchieren, traf ich erstmal unabhängig davon eine gute Freundin von mir, und zwar Lisa Weddehage, zum Mittagessen. Lisa ist Content Creatorin, Videografin, arbeitet unter anderem für IGN Deutschland, hat eine lange Geschichte in der Welt der Spiele hinter sich beruflich und ist dort jetzt nach einer kleinen Pause auch wieder angekommen. Und sie hörte mir beim Essen sehr aufmerksam und interessiert zu, als ich davon erzählte, dass ich mich jetzt gerade mit diesem Aquariumdesigner auseinandersetze. Es war ganz zu Beginn meiner kleinen Reise hier. Und dann deutete sie an, bevor ich sie unterbrechen konnte, sie hat auch eine eigene Geschichte mit Aquarien. Und dann habe ich sie unterbrochen, weil ich mir dachte, Moment mal, das ist ja eigentlich super toll. Komm noch vor mein Mikrofon und erzähl dort deine Geschichte, damit wir alle mal uns warm machen können mit diesem Thema der Aquaristik. Und so darf ich euch jetzt dieses schöne kleine Gespräch mit Lisa präsentieren, in dem sie eigentlich als eine ganz typische Aquarienfreundin ihren Weg zum Aquarium beschreibt, wie das so war und auch nicht zuletzt, welche Wünsche sie gerne an ein Spiel wie den Aquariumdesigner herantragen würde, damit sie so ein Ding auch selbst spielen würde. Ich fand das hochinteressant, habe mich da viel wiedergefunden in dem, was sie so erzählt hat. Es wurde auch zuweilen sehr persönlich, was auch nochmal gezeigt hat, wie viel Liebe und Geschichte in so einem Glaskasten mit Wasser drin stecken kann, dass ich sagen würde, lasst es uns genießen, dieses Gespräch mit Lisa Weddehage, und dann geht's hier mit unserer kleinen Aquarium-Designer-Reise weiter. Wir hatten ja, als wir am Tisch beieinander saßen, schon mal ganz kurz am Rande drüber gesprochen, aber jetzt noch mal ganz offiziell, du und das Konstrukt Aquarium. Wie sieht denn eure gemeinsame Geschichte aus? Kannst du uns da mal zurückführen?
Also das ist auf jeden Fall so eine Geschichte, die klassisch vererbt wurde. Mein Vater war sehr fischbegeistert beziehungsweise sehr meeresbegeistert und hat mich mit ganz vielen Sachen, was das angeht, halt auch so ein bisschen angesteckt. Und das war einmal das Tauchen, was bis heute Bestand ist. Also es ist ja eigentlich auch nur sich in dem größten Aquarium der Welt bewegen. Und aber auch ein klassisches Aquarium. Er hatte seins im Arbeitszimmer und war da auch immer ganz emsig hinterher, sich um das zu kümmern, und hatte da auch sehr viele Ambitionen, was die Fische anging. Also der hat sich da versucht, so ein bisschen die ganz exotischen Fische vorzuarbeiten, hat es dann bis zum Diskusfisch geschafft, und das war so seine Nemesis. Er hat nämlich immer versucht, zwei Diskusfische, die sich auch vermehren können, in einem Aquarium zu haben. Aber das Problem war, du kannst an den Tieren halt nicht erkennen, ob sie weiblich oder männlich sind. Oh. Und wenn du zwei männliche zusammenpackst, gibt's halt Beef. Wenn du zwei weibliche zusammenpackst, gibt's Beef. Ja, aber er hat halt immer versucht immer ein Männchen und ein Weibchen zu ergattern, aber das hat irgendwie nie so wirklich geklappt. Am Ende hatte er dann nur einen Diskusfisch, aber der hat dann auch sehr lange gelebt.
Und dieses Aquarium ging dann in deinen Besitz über?
Genau. Also anfangs hatte ich ein eigenes Aquarium, was ungefähr so ein Viertel von seinem entsprach.
Wie groß ist das, ein Viertel von seinem?
Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Liter da drin waren, aber
so mit den Händen, also so einen Domshot-Unterarm. Ich versuche gerade, wie könnte man es denn bemessen?
Ich glaube, ich würde es in, also so ein 22-Zoll-Bildschirm. Bloß dann halt noch mit ein bisschen mehr Tiefe.
Okay, das ist ein sehr guter Vergleich, ich habe es vor Augen.
Genau, und seins war halt wirklich sehr groß. Er hatte dann so einen 80-Zoll Fernseher bei sich stehen, gefühlt. Und wie tief sind die? Also meins war so ein langes Lineal, das hat auf jeden Fall auf so eine große Fensterbank gepasst.
Ja. Und das war aber noch mein eigenes und nicht das.
Genau.
Und dann hattest du zwei?
Ich hatte zwei. Also ich hatte halt meins am Anfang, da war, oh Gott, wie alt war ich? Ich war, glaube ich, 11, da habe ich mein erstes bekommen. Halt dieses kleine und dann halt auch noch mit so Anfängerfischen, nenne ich es mal. Also die typisch Guppy ist, glaube ich, so der typische Fisch, den jeder, der das erste Mal ein Aquarium bekommt, in seinem Aquarium hat. Davon hatte ich sehr viele. Die haben sich auch fleißig vermehrt. Da hatte ich dann irgendwann zu viele und musste welche abgeben. Und ich hatte dann noch so kleine Welse, also so diese, die dann immer so auf dem Boden rumgefischt sind und rumgeschwommen und haben da dann fleißig den Boden aufgeräumt. Und mein Vater hatte halt die besagten Diskusfische, die nicht so leicht waren, aber er hatte auch so Neonfische, das sind so ganz bunte kleine, die dann immer so in kleinen Schwärmen durchs Aquarium geschwommen sind. Und genau, und hatte auch ein paar Welse. Das waren so unser Fischspektrum, was wir in unseren Aquarien hatten.
Faszinierend. Waren dann da auch so, also Pflanzen nehme ich mal an, waren ja bestimmt auch mit drin, ne? Die braucht man ja offenbar für das Wasserklima und was auch immer. Aber auch so lustige Sachen wie so ein Schiff oder so eine Ruine oder sowas? War da auch sowas drin?
Nee, leider nicht. Also da hatte mein Vater sich immer mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Er wollte immer ein möglichst natürliches Umfeld für seine Fische haben.
Sehr gut.
Und ich hatte leider auch keine lustigen Sachen drin. Also auch keine SpongeBob-Ananas oder andere bunte Sachen. Also es hat sich wirklich auf Sand und Pflanzen beschränkt. Das und ganz, Wurzeln. Wir hatten so eine Wurzel, wo sich dann die Fische auch verstecken konnten.
Das ist ganz lustig. Du hast jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, versehentlich ganz fantastisch einen roten Faden in diese Gespräche reingeführt. Denn ich habe vor einiger Zeit mit einem anderen Kollegen von mir gesprochen. Der hat erzählt, dass sein Kind ein Aquarium hat. Und das hat selbstverständlich, ich zitiere sinngemäß, eine SpongeBob Ananas und sonstige Kulissen im Wasser. Sehr schön.
Sehr gut. Ja, wahrscheinlich gibt's da so zwei Arten von Aquarienbesitzer. Ja. Die Puristen, die es halt möglichst naturgetreu haben wollen und sich da auch wirklich sehr viel Mühe geben. Mein Vater hat sich da auch irgendwie monatelang belesen, welche Pflanzen denn nun wirklich da reinpassen. Und halt die Leute, die dann, das möglichst bunt haben wollen. Und ich finde beide Wege unglaublich toll, muss ich sagen. Also ich bin von beiden Aquarien immer wahnsinnig fasziniert.
Apropos Faszination, was war es eigentlich damals? Kannst du dich noch erinnern? Und wann endete diese Zeit des gemeinsamen Museums? Ach, Museums, Entschuldige, Aquariums. Museums, ich spiele momentan am Rande so viel Indiana Jones, ich denke an nichts anderes mehr. Also, nochmal, Aquarium, was war es, was dich daran so fasziniert hat? Und wie und wann endete denn diese Phase?
Also früher war, also ich war sehr, also ich bin und war sehr tierbegeistert und mein Vater halt auch, mein Vater hatte halt immer so diesen Bezug zum Meer. Also er wollte eigentlich auch Meeresbiologe werden, dann hat aber irgendwann die Vernunft gesiegt und er ist Biolehrer geworden, weil man da dann doch irgendwie eine Familie dann doch besser mit ernähren kann. Aber für ihn war halt so Fische und Seen und Gewässer waren für ihn halt immer das Nonplusultra. Oder wir hatten auch im Garten hatten wir einen Teich, den hat er, einen Teich. Einen Teich hatten wir da wahrscheinlich auch irgendwann mal liegen, aber einen Teich, den hat er angelegt. Da war ihm es auch ganz wichtig, dass das so möglichst natürlich ist, dann die Aquarien und das Tauchen. Und als Kind hat mich das dann halt irgendwie mitgenommen, weil bei mir halt auch diese Tierbegeisterung da war. Und das hat sich dann auch auf Fische und Meer übertragen. Und Aquarien waren dann der erste Schritt. Und bei mir hat es dann leider in der Pubertät so ein bisschen aufgehört. Ja. Also der klassische Weg in der Pubertät ist alles wichtig, nur nicht das, was man bis seit Kindheitsbeinen irgendwie mitgetragen hat. Die einen hören dann mit dem Sport auf, den sie seit Jahren machen. Ich habe dann aufgehört, das Aquarium zu haben.
Hast du jemals darüber nachgedacht, dir jetzt heute in deinem Leben wieder ein Aquarium zuzulegen?
Eine ernsthafte Idee oder eine ernsthafte Überlegung gab es tatsächlich nicht, weil so ein Aquarium ist natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit. Ja. Also es sieht aus wie so ein kleiner Glastank, aber da kann man gut irgendwie so einen Sonntagnachmittag für die Pflege immer wieder investieren. Und das hat sich für mich noch nie wieder so eingestellt. Ich habe aber auch ganz warme Erinnerungen, wie ich mich damals um dieses Aquarium gekümmert habe. Und da hat man so ein Gerät, das ist halt einfach nur eigentlich so ein Zylinder mit Schlauch dran.
Ja, ja.
Und da arbeitet man ja mit so viel Unterdruck, dass man halt diesen Schlauch ansaugt und dann in den Boden damit quasi vom Aquarium sauber macht. Ich kenne es halt auch vom Videospielen, wenn man dann irgendein Videospiel Benzin klauen muss, da hat man auch immer so einen Schlauch mit. Ja. Und die warme Erinnerung ist auf jeden Fall, ich habe sehr viel Aquariumwasser, glaube ich, in meinem Gott, Leben aus Versehen getrunken. Ja, und ich glaube, das ist halt auch, also es ist eine warme Erinnerung, aber keine, die ich gerne wiederholen möchte. Und ich glaube, das hält mich auch noch ein bisschen davon ab.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und da machst du direkt nur ein kleines Thema auf, was ich noch dich fragen möchte, bevor wir zu diesem Spiel kommen, was ich da momentan spiele. Wie sieht's denn aus beim Thema Tierschutz und Tierwohl? Weil wenn man ja sich so Gedanken drüber macht, ne, könnte man ja auch sagen, hier diese Fischchen da in diesen Tank rein, dass selbst wenn man den Tank da schön gestaltet und so, ist halt ein kleiner Tank, ne? Wie stehst du denn dazu?
Ja, Also ich glaube, die Fische sind jetzt nicht unbedingt dafür gemacht, dass die da in dem in den Aquarium rumschwimmen. Und ich muss auch ehrlich sagen, da sehe ich halt auch eine Verantwortung bei Eltern, weil meiner Erfahrung nach kümmern sich Kinder sehr liebevoll, aber nicht unbedingt sehr effektiv um Tiere. Deswegen, wenn man irgendwie seinem Kind ein Aquarium ermöglichen will, muss man immer im Hinterkopf behalten, dass man sich selber ein Aquarium holt. Weil natürlich ein Kind jetzt nicht so ganz die Verantwortung dafür übernehmen kann, beziehungsweise gar nicht, wahrscheinlich gar nicht weiß, was das all so nachhaltig bedeutet, weil es schon viel Arbeit ist und man sich schon sehr, schon informieren sollte irgendwie, damit es den Tieren gut geht. Und es ist ja auch irgendwie mehr als einfach nur Leitungswasser reinpacken, sondern du brauchst ja auch einen bestimmten pH-Wert. Also es setzt schon ein bisschen Wissen voraus. Und ja, ich glaube, Fische fühlen sich im Meer deutlich wohler als in den kleinen Aquarien. Und deswegen würde ich sagen, ist vielleicht der Simulator der bessere Weg.
Ja.
Weil es ist schon schön. Also man muss sagen, so ein Aquarium ist schon sehr beruhigend, wenn das da irgendwie in der Ecke steht und man sich die Fische da beobachten kann, wie sie hin und her schwimmen. Also es hat was sehr Meditatives.
Das ist jetzt hochfaszinierend. Du hast schon selber gesagt, bei dir sind jetzt so Dinge vorhanden, wo man sagen würde, okay, sie ist fasziniert grundsätzlich von der Idee eines Aquariums. Dagegen sprechen zum einen so praktische Gründe, ne, mit Zeitaufwänden, sich drum kümmern und so weiter, aber auch so diese Tierwohlgedanken. Das schreit ja eigentlich danach, als wärst du Zielgruppe für Aquariumsimulatoren. Jetzt die große Frage, also spielst du die tatsächlich? Ich glaube ja nicht, oder? Die spielen keine Rolle auf deiner Festplatte.
Nicht so wirklich, aber ich bin auch nicht so der große Simulationsmensch. Also Freund schon. Ich habe im früher sehr gerne Anno und sowas gespielt. Ja. Also so Städtesimulation ist was ich auch viel gespielt habe, wo die Tierbegeisterung wieder hochkommt, ist Zoo Tycoon. Ist jetzt vielleicht nicht sonderlich realistisch, hat mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der Aquariumsimulator hat bisher noch keinen Weg auf meine Festplatte gefunden.
Was müsste denn so ein Spiel wie das, was ich da gerade spiele, diese Aquariumdesigner, mitbringen, wo du sagst so, okay, also wenn es das gibt, dann würde ich mir das überlegen. Und du kannst da wirklich auch, ne, also auch wild über die Bande denken, sowas wie, ich weiß es nicht, Fischer aus Ego-Perspektive steuern. Ich hab doch keine Ahnung. Gibt's da irgendwas?
Vielleicht mein ganz persönlicher Bezug, wenn es da die Möglichkeit gibt, halt Diskusfische, die sich auch vermehren können, in dieser Simulation zu haben, dann könnte ich den Lebenstraum meines Vaters quasi zu Ende führen. Das wäre eine sehr persönliche Motivation. Ich glaube, was so allgemeiner, was mir wichtig wäre, ist, glaube ich, dass man wirklich so diesen Beobachtungs dass man halt sich wirklich so als Charakter davor setzen kann, diese Fische beobachten kann. Dass es da also da quasi so einen Spectator-Modus gäbe, mit dem man die Fische beobachten könnte. Das würde mich, glaube ich, sehr faszinieren.
Und von hier aus starten wir ins Spiel und begegnen, zumindest für mich, einer ersten Überraschung. Denn ich muss gestehen, und das hat mich wirklich eine Weile lang begleitet, als ich dieses Spiel erkundet habe, ich habe nicht viel erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass das Spiel jetzt besonders qualitativ hochwertig gestaltet ist. Ich habe nicht erwartet, dass mich das besonders catchen wird. Aber ich muss sagen, allein dieses Hauptmenü, das ich dann sah, nachdem ich das Spiel zum ersten Mal gestartet habe, das überraschte mich tatsächlich, denn das Hauptmenü ist ein interaktives, das zeigt eine wirklich schön und modern eingerichtete Wohnzimmerecke mit einer großen Fensterfassade im Hintergrund, Couchmöbel, Tischchen drumherum und in der Mitte des Bildes, in der Mitte des Hauptmenüs in dieser Szene sieht man ein ganz großes und bereits eingerichtetes und mit Fischen bevölkertes Aquarium. Und jetzt kann man mit einem Tastendruck im Hauptmenü, wo es natürlich auch die anderen Optionen gibt, ne, Optionen, Einstellungen, Spiel starten und so weiter, kann man über einen Tastendruck in dem Aquarium das Licht ein- und ausmachen und je nachdem, was man da drückt, wird davon auch die Lichtstimmung im Wohnzimmer beeinflusst. Das ist nur eine Spielerei. Das hat nichts für das Spiel Relevante, aber als Willkommensgruß für mich als jetzt ein ganz frisch dazugekommener Spieler war das wirklich was, wo ich mir dachte, du, das ist nett. da habe ich in wesentlich teureren Spielproduktionen schon wesentlich lieblosere Hauptmenüs gesehen. Das hat mir gut gefallen. Und hier an der Stelle übrigens, ein kleiner Fun-Fact, ist zu großes Wort, aber ich bin da mal in die Menüoptionen reingegangen bei den Grafikeinstellungen und habe mir angeschaut, was kann man denn hier so hochdrehen? Und dann habe ich entdeckt, man kann auch was runterdrehen. Und zwar die Auflösung des Spiels auf bis zu 720x480. Und wenn man das macht, ohne Witz, das möchte ich fast schon als einen kleinen Geheimtipp hier nennen, dann verwandelt sich das Spiel durch diese geringe Auflösung in so ein ganz nostalgisches PlayStation 1 Spiel. Das meine ich ganz ernst. Das ist so, als würde man bei Silent Hill auf der PlayStation 1 in ein Aquarium reinschauen. So sieht das Spiel dann aus. Und ich war versucht, das eine ganze Weile so zu spielen. Und dann dachte ich mir, ja, das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache, ehrlich gesagt. Ich soll das Spiel ja richtig spielen. Apropos richtig spielen, ich habe mir auch direkt angeguckt, das Impressum sozusagen dieses Spiels, die Credits, die kann man auch vom Menü aus aufrufen und habe da über ein Dutzend Leute entdeckt und ihre Namen, die da an diesem Spiel mitgewirkt haben und einen, der mir besonders ins Auge fiel und so komme ich nämlich auf dieses Stichwort richtig spielen und zwar hatte der Aquarium-Designer und das Produktionsteam einen Berater. Da steht jetzt nur Berater, aber ich möchte mir vorstellen, dass das eine Person war, die vielleicht Aquaristik-Profi ist und den Leuten dort gesagt hat, du, so läuft das, so muss man das gestalten, das gehört in ein Aquarium, das ist richtig, das ist nicht richtig, so könnten Herausforderungen für die Spielerinnen und Spieler aussehen. Und dieser Berater steht in den Credits, heißt Christopher Stiller. Jetzt könnte es natürlich sein, dass der auch Christopher Stiller heißt, aber ich habe den Namen erstmal deutsch gelesen und bin natürlich sofort ins Internet reingestolpert und habe gesucht, ob ich den finde, weil ich hätte ihn ja gerne hierher eingeladen, um mit ihm zu sprechen über seine Arbeit als Berater beim Aquariumdesigner. Leider ist es mir nicht gelungen, den korrekten Christopher Stiller oder wie auch immer zu finden. Und übrigens an der Stelle, ich habe natürlich auch versucht, Kontakt zum Entwicklerstudio aufzunehmen, habe den mehrfach auch zu unterschiedlichsten Tageszeiten unterschiedlich verzweifelt klingende Mails geschrieben, habe nie eine Antwort bekommen. Also leider werden wir in unserer Folge heute niemanden aus dem Entwicklerteam hören. Falls Sie sich nochmal melden sollten in naher Zukunft, werde ich mir was einfallen lassen, um deren Antwort nachzureichen. Aber noch bisher aktuell zum Zeitpunkt dieser Produktion hier gibt's leider kein Feedback von Sigur Studio. Das Spiel selbst, Aquarium Designer, bietet im Grunde zwei Spielmodi, wie ich dann gesehen habe. Dank meiner unglaublichen Auffassungsgabe, oh je. Naja, zwei Spielmodi. Das eine ist eine richtig schöne Idee. Lasse ich hier aber mal erstmal raus. Und zwar ist es der sogenannte, naja, wie soll man sagen, Baukastenmodus. Da geht es wirklich darum, im Grunde mit fast unbegrenzt Budget ein Aquarium wirklich zu gestalten. Von der Entscheidung, welche Fenstergläser sollen drin sein, über die Inneneinrichtung. Welcher Sand, wie viel Sand, wie soll der Sand aussehen, Pflänzchen, Steinchen, bis hin natürlich dann auch zu den Tieren, die man reinwerfen darf. Und das Besondere ist, dieser Sandkastenmodus, Baukastenmodus, der hat eine Funktion, dass die Zeit getrackt wird über den Steam-Account. Das bedeutet, wenn ich da jetzt zum Beispiel dieses Aquarium mir zusammenbastle und da Fische reinwerfe und die dann füttere und sage goodbye, vielen Dank, und das Spiel beende, guckt das Spiel, wie viel Zeit vergeht und lässt quasi einen Timer mitlaufen. Und wenn ich da nicht regelmäßig reinschaue, wie bei so einem Tamagotchi früher, dann können die Fische sterben, dann kann das Wasser verunreinigen, dann muss der Filter getauscht werden. Das heißt, wenn ich wollte, könnte ich das Spiel wie so ein Tamagotchi-Ding spielen und hin und wieder mich regelmäßig um mein Aquarium im Spiel kümmern. Und besonders cool, das Entwicklerstudio bietet auch so einen Vacation-Modus an, einen Urlaubsmodus, dass du sagen kannst, Leute, chillt mal, ich fahre gerade weg oder ich kann gerade nicht, bin jetzt für einen Zeitraum X nicht da, dann wird diese innere Uhr pausiert. Und das ist, finde ich, eine super coole Idee. Habe ich jetzt aber für diesen Podcast gar nicht so viel ausprobiert, weil mich hat etwas anderes viel mehr gereizt, nämlich der Story-Modus. Es gibt einen Story-Modus und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, wer weiß warum. Und deswegen habe ich mir den angeguckt und da war ich tatsächlich schon wieder erstmal überrascht und positiv angetan, was hier für eine Arbeit reinfloss, reinfloss, denn der Story-Modus sieht so aus, man übernimmt selbst quasi die Führung über eine Aquaristikfirma und bekommt regelmäßig E-Mails, in denen Menschen darum bitten, dass wir für sie ein Aquarium einrichten sollen, ein Aquarium verschönern sollen, ein Aquarium putzen sollen und so weiter und so fort. Und das ist ganz schön präsentiert. Das ist wie so ein E-Mail-Client und der heißt FishOS. Ich habe es auf Deutsch übrigens gespielt, ganz toll. Und dort rasten immer diese E-Mails rein. Und ich musste feststellen, wirklich, dass diese E-Mails auf eine Weise, im Deutschen zumindest übersetzt, sehr echt klingen. Ich habe hier mal ein paar vorbereitet für euch. Ich würde die jetzt einfach mal vorlesen. Zumindest die allererste, die man im Spiel bekommt, um euch so einen kleinen Eindruck zu geben. So, und zwar schreibt da ein gewisser Onkel Joe mit der E-Mail onklejoe.smail.com. Ich habe übrigens versucht, dort eine Mail hinzuschreiben, aber es hat nicht funktioniert, da es funktioniert nicht die Mail. Und zwar schreibt er folgendes. Hallo, hier ist Onkel Joe. Ich habe ein bisschen über Aquaristik gelesen und es stellt sich heraus, dass ich mich wirklich dafür interessiere. Mary und ich haben beschlossen, dass wir ein Aquarium in unserem Wohnzimmer haben möchten. Etwas Schönes, das wir unseren Freunden zeigen können, wenn sie wissen, was ich meine. Haha. Wie auch immer. Sind Sie für diesen Job verfügbar? Wir möchten, dass es auf unserem Schrank steht, aber diesmal darf es größer sein, aber auch nicht zu hoch. Wir wollen einen schönen Blick in den Garten haben. Mehr Pflanzen als Fische. Ich bin kaum ein Experte und befürchte, dass ich mit vielen Sachen nicht klarkomme. Ich freue mich auf Ihre Antwort mit freundlichen Grüßen, Onkel Joe. Und das ist die Mail, die uns zum allerersten Mal ins Spiel hineinführt, also ein Familienvater oder zumindest ein Ehemann, der ein schönes Aquarium haben möchte, um seine Freunde zu beeindrucken und weil er selber nicht so viel Ahnung davon hat, gerne mehr Pflanzen als Fische. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diesen Wunsch sehr cool. Und in dieser Mail und vor allem auch authentisch und in dieser Mail angehangen ist ein Foto eines alten Aquariums, das er bereits besessen hat und so soll es bitte nicht aussehen. Also er weist extra darauf hin, nicht so und dann dürfen wir ins Spiel reinstarten. Bevor ich aber dieses Wohnzimmer von Onkel Joe da betreten darf, gibt's eine kleine Infoeinblendung des Spiels selbst und zwar ein Wusstest-du-schon-Hinweis, der mich tatsächlich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, weil ich mir darüber nie Gedanken gemacht habe. Und zwar sagte dieser Wusstest-du-schon-Hinweis, dass man Aquarien nicht unbedingt nur mit Fischen bevölkern muss, sondern man kann auch Aquarien in dieser Spielwelt, aber auch in der echten Welt ausschließlich bevölkern, entweder nur mit Krabben oder mit Krebsen, denn auch in diesem Spiel gibt es Krabben und oder Krebse, die kann man mit Fischen kombinieren oder, wie eben dieser Hinweis hindeutet, man kann auch ein reines, wow, da wird's mir direkt ganz anders, ich habe die Geschichte erzählt, ein reines Garnelen-Aquarium machen. So, und habe ich mir gedacht, sag mal, wer macht denn ein Garnelen- oder ein Krebs-Aquarium? Das ist doch, also, coole Tiere, um Gottes Willen, falls sie zuhören, ich habe nichts gegen euch, aber Aquarium ist für mich immer fest verbunden gewesen mit Fischen. Wer macht sowas? Stellt sie heraus, ich kenne jemanden, die sowas gemacht hat. Ich spreche von Linda Kruse. Und Linda Kruse ist ein, ich möchte fast sagen, Urgestein der deutschen Spielebranche. Sie ist schon seit vielen Jahren ganz aktiv in ganz unterschiedlichen Positionen. Sie ist lange Zeit gewesen, über 4 Jahre, glaube ich, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GAME, also des Verbands der deutschen Gamesbranche. Sie hat 2013 ein Indie-Studio gegründet, The Good Evil, die gibt's bis heute tatsächlich, ja seit 12 Jahren und sie ist Professorin für angewandte Spielkonzepte und Game Design an der Hochschule Mainz. Und sie kenne ich persönlich und stellte sich heraus, sie hat eine Erfahrung mit Aquarien, die ganz besonders ist und zwar hatte sie jahrelang eine große, also Sammlung, weiß ich nicht, sagt man das so, ein Team von Krabben in Aquarien. Und das ging so weit, dass sie sogar Züchtungen durchgeführt hat, bis es dann irgendwann nicht mehr ging. Und da habe ich mir gedacht, ich muss mit ihr drüber reden. Ich muss mit ihr drüber reden, warum man ausgerechnet Krebsaquarien hat, wie all das gelaufen ist, wie das ausging. Und dann außerdem wollte ich von ihr wissen, weil sie ja fest in der Gamesbranche unterwegs ist, was würde sie eigentlich von so einem Spiel wie dem Aquariumdesigner erwarten wollen und was bräuchte es, damit sie mit ihrem eigenen Team so ein ähnliches Spiel entwickeln würde. Hochinteressant, die Eindrücke nehme ich dann mit, um zu gucken, okay, wie nahe liegt sie denn mit ihren Wünschen und Gedanken an der Realität, wenn wir uns dann den Aquariumdesigner nach diesem Gespräch mal tatsächlich anschauen, wie da das Spiel eigentlich abläuft. Nun aber vorher mein Gespräch mit Linda Kruse über die Faszination, naja, Krabbenaquarien, komische Szenen auf Parkplätzen und ihre Gedanken rund um den Aquariumdesigner. Was mich erstmal brennend interessiert. Du hattest es ja schon angedeutet, dass du eine eigene Geschichte mit Aquarien hast. Kannst du das mal erzählen? Also zum Beispiel alleine schon dort angefangen, wo sind wir in deinem Leben, als das Aquarium deine Welt betrat?
Ich bin zum Studium nach Köln gezogen oder beziehungsweise erst habe ich Praktika gemacht in Köln und dann später studiert und mit der ersten eigenen Wohnung oder dem eigenen Zimmer, was es dann mehr oder weniger war, habe ich dann überlegt, okay, wie sieht's mit Haustieren aus, und hatte mir gedacht, ach ja, so ein kleines Aquarium auf dem Schreibtisch ist vielleicht irgendwie ganz nett. Und wenn man dann erstmal in diese Welt abtaucht, dann kann man da ganz schön in die Breite gehen, was Aquarien anbelangt, aber auch in die Tiefe, was natürlich das Wissen anbelangt. Und ich habe schnell festgestellt, dass Fische im Aquarium eigentlich sehr langweilig sind, und bin dann halt zu Krustentieren gekommen. Das heißt, ich hatte halt sehr viele Garnelen und dann halt auch sehr, sehr viele Krabben. Und dann nicht nur Aquarien, sondern eben auch so Aquaterrarien, also unten Wasser. Boah. Und dann oben nochmal Land dann quasi dabei. Okay. Genau, also es ist ein paar Jahre her, aber ich hatte durchaus sehr viele. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, boah, mit, ich weiß nicht, was es dann waren, 25 Aquarien / Terrarien umzuziehen, ist halt auch nicht so einfach. Und ich habe dann immer mal, also ich bin dann so langsam, habe ich dann wieder runtergescaled und tatsächlich auch erst vor 2 Jahren mein letztes Aquarium, das war dann noch ein Meerwasser-Aquarium, das habe ich dann auslaufen lassen. Jetzt habe ich nur noch einen Mini-Teich auf dem Balkon.
25 Aquarien und Terrarien, habe ich das richtig gehört?
Ja, es klingt schlimmer, als es ist, aber als ich aus der alten Wohnung ausgezogen bin und dann so Leute, die die Wohnung übernehmen wollten, halt zur Wohnungsbesichtigung waren, kamen dann immer so, Entschuldigung, so studieren Sie Biologie? Und ich dann so, nee, warum?
25, wo waren die in diesem Zimmer? Also das ist ja eine Menge.
Genau, also ich bin halt von dem Zimmer nochmal in eine größere, also in eine Zwei-Zimmer-Wohnung umgezogen. Oh. Da hatte ich ein bisschen mehr Platz. Aber das sind dann auch ganz kleine gewesen, ne? Also wirklich so kleine Würfel, 20x20 teilweise, weil da sehr kleine Krabbenarten drin waren. Und diese Garnelen, das sind dann so Nano-Aquarien, die sind halt auch nicht, die haben dann 30 Liter, 40 Liter, die sind halt sehr überschaubar. Die kann man schon, in einem Regal kriegt man schon ganz gut welche unter.
Krass. Hast du denn eine Aquarium-Früherziehung genossen? Also was ich mich frage ist, wie kamst du überhaupt auf die Idee zu sagen Aquarium her? Das klingt so, als hättest du schon, weiß ich nicht, als Kind schon so einen Einfluss gehabt.
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte halt eine Katze bei meinen Eltern. Die musste ich halt beim Umzug dann da lassen. Oder das macht halt keinen Sinn, in der ganz kleinen Wohnung dann eine Katze mitzunehmen, die die Freiheit auf dem Land genossen hat bisher. Und dann guckst du ja natürlich in so einer kleinen Wohnung, was kannst du da halten, und Nagetiere stinken halt oder brauchen ja auch teilweise sehr viel Platz, und so ein kleines Aquarium ist halt ganz gut, also das macht halt irgendwie keinen Schmutz, es kostet dich nicht viel, und ist halt Schreibtisch wirklich ganz schön, weil du kannst dann immer rüber gucken, was die Fische oder in dem Fall halt Garnelen so machen, und hast ein bisschen Licht dann auch natürlich vom Aquarium ausgehend, hast du eine Mini-Landschaft, in die man reingucken kann. Ich finde das ganz eine ganz gute Kombi, aber ich hatte sonst keine Früherziehung.
Was macht Krabben und Garnelen in deinen Augen spannender als Fische?
Ich würde sagen, also das ist natürlich dann dieser, also es gibt natürlich coole Fische, aber um coole Fische zu halten, brauchst du sehr, sehr viel Wasser und dann eben entsprechend auch ein sehr großes Aquarium, und das geht dann halt schon in den Bereich, dass du dir mit der Statik überlegen musst, wo kann man das denn hinstellen und wie kann man das denn hinstellen. Also so 100 Liter kriegst du gut irgendwie unter, aber alles, was dann über 250 Liter geht, da sollte man sich dann halt schon überlegen, wo stellt man es hin, und vor allen Dingen ja auch, was passiert halt, wenn das mal irgendwie kaputt geht, reißt, platzt oder so, dann hast du ja auch ganz andere Probleme dann vielleicht noch. Und so große Fischschwärme, man unterschätzt halt immer, wie viel Platz du eigentlich für einen Fisch brauchst, und das war, wenn du in so eine normale Zoohandlung reingehst, dann wird man halt manchmal leider nicht so gut beraten, weil die Fische da sind ja sehr jung, wenn die da im Becken schwimmen, und wachsen dann teilweise halt noch sehr stark und brauchen entsprechend dann auch viel Schwimmfläche. Und die meisten Leute sagen halt, ich will ja die Fische auch sehen und die sollen sich nicht nur hinter den Pflanzen verstecken und haben dann halt zu viele Fische in zu wenig Wasser. Und bei den Garnelen ist es halt so ein bisschen einfacher, weil da zum einen von der Fläche, also wie viel Liter Wasser du brauchst, um eine Garnele zu halten, ist ein bisschen besser vom Schlüssel. Und gerade bei den Krabben würde ich sagen, die reagieren halt auch auf dich. Also die erkennen, dass du da bist, du kannst die halt aus der Hand füttern. Also das ist halt nochmal eine etwas andere Beziehung, die man da vielleicht auch rein interpretieren kann. Aber es ist einfach so ein bisschen spannender von dem, wie sie sich verhalten über den Tag, als jetzt bei einem Fisch. In meinen Augen. Ich möchte jetzt keinem Fischliebhaber zu nahe treten, aber das waren so meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
Was ist, und im Moment, vorher muss ich fragen, wie viele Krabben und Garnelen hattest du denn dann da so zu Hochzeiten?
Sehr, sehr viele.
Eine also Zahl irgendwie?
Also ich meine, bei den Garnelen, die sind ja wirklich super, super klein. Ne? Das ist halt das, eine Garnele ist das, was du sonst vielleicht als Shrimp kennst und aufs Brötchen drauf tust, aber oh Gott, noch kleiner. Oder bist du Vegetarier, Veganer?
Nee, ich hatte mal als Kind ein Aquarium mit Garnelen und ich hatte aus irgendeinem Grund keinen Deckel auf dem Aquarium. Und dann sind die eines Tages da rausgegangen, wie auch immer sie es geschafft haben. Und dann waren sie weg. Und dann war das eine ganz schlimme Phase in meiner Kindheit, so ein paar Wochen, wo ich dann die einzelnen Garnelen nach und nach vertrocknet irgendwo in der Wohnung gefunden habe. Und das war ganz schlimm. Und seitdem kompliziertes Verhältnis zu diesen Tieren.
Aber waren das Garnelen oder waren das Krebse?
Du, lass mich mal ganz kurz gucken. Garnelen, warte, ich google das. Also, es waren Garnelen. Oh, es waren Garnelen. Ach Gott, direkt Flashback. Ich kann es mir gar nicht angucken. Ich mag es nicht.
Das ist natürlich, ja, das ist schlimm. Wahrscheinlich fanden die Haltungsbedingungen im Becken nicht so gut und wollten raus.
Ja, das tut mir auch echt leid, aber das war, oh Gott, okay, mir ist richtig, ohne Witz, ich spiele das nicht, mir ist richtig übel, weil die zu sehen, da kriege ich direkt wieder die körperliche Reaktion, als diese Ekel, oh Gott, das tut mir so leid, aber als ich diese Kadaver gefunden habe, ach, das war so schlimm. Okay, zurück zu dir, also wie viele Garnelen und Krabben haben wir hier?
Auf diese Frage hätte ich mich vorbereiten müssen. Nein, ich kann es dir wirklich nicht sagen, weil ich habe verschiedene Garnelenarten halt gehabt. Also zum einen musst du die ja dann, du kannst die halt auch sehr gut vermehren. Wenn man dann in so einer Aquaristik drin ist, kann man auch immer gut mit Leuten tauschen. Das heißt, du bist dann auch in der Community und weil es gibt halt aus so japanische Zuchtgarnelen, die halt auch von ihrer Färbung und mit der Bänderung sind die halt dann auch ziemlich teuer. Und wenn du die vermehrst, dann ne, versucht man halt eben wie bei anderen Zuchten halt auch, möglichst schöne Farben dann hinzukriegen. Du kannst dann auch Wettbewerben und Messen fahren. Also das ist halt auch, wie gesagt, so eine ganze Welt, die sich da auftut. Und da hatte ich halt ganz verschiedene Arten immer mal wieder da. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich halt, also man hat dann irgendwie die Art für ein paar Jahre und irgendwann sagt man sich, okay, ich möchte jetzt irgendwie mal was anderes und dann kommt halt vielleicht eine andere Art. Das heißt, das ist jetzt nicht immer unbedingt alles parallel gewesen, manche halt auch so nacheinander. Und du musst auch mal gucken, was kann ich mit wem vergesellschaften. Was ich durchaus halt sehr, wo ich sehr viel halt auch von hatte, sind halt eben Krabben. Und dann halt ganz unterschiedliche Arten, weil du Süßwasser, Brackwasser, Salzwasserkrabben hast, die halt Landkrabben, du hast dann, die haben unterschiedliche Größen von 3 Zentimeter bis, also 3 Zentimeter Durchmesser bis schon irgendwie so 10, 12 Zentimeter so Panzerdurchmesser. Boah. Und genau, und dann halt aber auch so coole Mangrovenkrabben, die dann so auf so diesen Mangrovenstängeln gesessen haben und dann von Mangrove zu Mangrove wirklich gesprungen sind. Also ja, ganz, ganz spannende verschiedene Sachen. Und da hatte ich ja also sicherlich über die Jahre tatsächlich auch so, ich muss sagen, 20 verschiedene Arten oder Farbvarianten da. Und teilweise halt auch eben Arten, die halt bisher noch nicht so in Deutschland verfügbar waren, die man dann, wo halt unklar war, ob man die vermehren kann. Ich habe halt auch irgendwie sehr früh dann bei einer Art halt eben auch Junge halt bekommen und die haben auch sehr lange dann noch gelebt. Also ich glaube, die haben halt tatsächlich dann irgendwie sechs, sieben Jahre über die eigentliche Lebenszeit noch bei mir verbracht. ja, das war.
Hatte Rentenansprüche fast schon. Krass.
Ja.
Krass. Und da muss ich kurz nachfragen, wie kann ich mir das Tauschen vorstellen? Das Einzige, was ich in meinem Leben getauscht habe, waren Pokémon über das D-Link-Kabel und dem alten Gameboy. Es läuft wahrscheinlich anders bei den Garnelen und bei den Krabben. Kommen dann da Leute in deine Aquariumlandschaft und dann führst du da deine Tiere vor und sagst, guck mal, was die können. Und dann langt man da rein. Also wie sieht das aus?
Es ist nicht ganz so wie ein Zirkus, aber es ist tatsächlich spannend, weil entgegen aller, also ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich habe es jetzt ja ein paar Jahre nicht gemacht, ich weiß nicht, wie sich die ob sich die Zeiten jetzt auch verändert haben. Normalerweise wenn du bei Kleinanzeigen oder wo auch immer was tauscht oder bei der Abholung, dann kriegst du das irgendwie an der Tür, vor der Tür oder irgendwo anders halt in die Hand gedrückt, guckst es dir an, nimmst es, bezahlst es. Und beim Aquarium ist es natürlich schon so, dass du halt immer eigentlich in die Wohnung reingekommen bist und dann halt auch, also natürlich jeder, der halt Spaß an dem Hobby hat, freut sich dann natürlich, wenn er jemand anderen in der Wohnung hat, der auch Spaß daran hat und fragt und sich zeigen lässt, okay, hey, was hast du denn hier und wie machst du das und hast du noch Tipps und wie hast du das, wie kriegst du dein Pflanzenwachstum irgendwie besser hin? Also man tauscht sich dann natürlich schon sehr vom Fach zu Fach aus. Mhm. Und wenn du jetzt halt was abholst, dann guckst du natürlich auch, dass dann, die werden dann halt direkt gefangen, wenn du dann da bist, wie es in der Zoohandlung dann auch wäre. Weil du willst die Tiere ja auch möglichst gering belasten und jetzt nicht ewig ja. in so einem Beutel oder so lassen. Genau, das ist die eine Variante. Es gibt aber auch die skurrilere Sache, wenn du jetzt mit Leuten was tauscht, die jetzt nicht aus der Region sind. Da gab es durchaus öfter so Übergaben auf Parkplätzen.
Nein.
Man hat sich dann halt eher wie so ein Drogenaustausch. Und dann denkst du, okay, du triffst halt jemanden auf dem Parkplatz und dann guckst du dir auch die Sachen an weil die Leute dann irgendwie eh in der Nähe waren und du die dann quasi auf dem Autobahnparkplatz abpasst.
Krass.
Wie gesagt, es ist eine ganz andere Welt dann wieder, aber sehr spannend.
Also man hört ja immer noch die Faszination und Begeisterung für das Thema bei dir raus, obwohl, sage ich mal, deine aktive Zeit hinter dir liegt. Und ich frage mich, warum liegt die eigentlich hinter dir? Also wann und warum hast du gesagt, ich möchte das nicht mehr? Du hast gesagt, du hast noch einen Teich, aber die Sache der Aquarien und Terrarien, die ist vorbei. Warum eigentlich?
Naja gut, das ist halt, wie gesagt, wenn man dann irgendwie umzieht oder merkt, dann halt auch mit, also es war halt eben viel zu Studienzeiten, wo ich halt sehr, sehr viel Zeit dann auch hatte. Und danach habe ich ja in der Filmbranche halt auch gearbeitet. Du bist auf Drehs, du bist halt sehr lange unterwegs. Entweder über Tage oder kommst halt eben, gehst früh aus dem Haus und kommst spät zurück. Und mit dem Berufsleben war das dann halt, dass du halt viel weniger Zeit zu Hause hattest und dann halt auch viel weniger das genießen konntest. Und das hat sich dann so ein bisschen, ich bin dann noch mehr in die Terraristik, ich hatte dann noch ein paar Chamäleons, die Chamäleons brauchen mehr Platz. Und von den Chamäleons bin ich jetzt wieder zu den Feldtieren zurück. Also ich habe ja jetzt Katzen. Und ich finde es nach wie vor spannend. Ich überlege auch jedes Mal, wenn ich irgendwo bin. Ich war letztes Jahr noch in einer Wohnung, wo auch jemand tatsächlich sehr viele Krabben halt hatte. Und finde es halt super. Aber ich wüsste gerade auch nicht, wo ich es wirklich gut unterbringen kann. Und mal gucken, vielleicht in Zukunft. Vielleicht jetzt hier, nachdem wir gesprochen haben. Ich hab auch noch zwei Becken zu Hause, die ich noch nicht die halt leer stehen, aber die ich noch nicht abgegeben habe, weil ich halt tatsächlich immer noch so leicht.
Krass. Ja. Es gäbe ja die Möglichkeit, und von hier aus können wir mal überschwenken auf die Spiele, diese Begeisterung für diese Welt und dieses Thema auszuleben in der digitalen Welt. Es gibt ja eine ganze Reihe von Spielen, habe ich auch selber zu meinem Erstaunen festgestellt, die sich darum drehen, darunter eben auch der Aquariumdesigner, ein Aquarium einzurichten, zu gestalten, da kannst du Sand reinfüllen, die Pflanzen, die Tiere und so weiter und so fort und kannst es dann in der Spielwelt angucken. Erstmal, spielst du solche Spiele?
Nein, aber also ich würde, glaube ich, schon Spaß an so einem Spiel haben, aber ich habe dann, also weil ich ja eher auch aus Berufsgründen halt sehr viele Spiele versuche mir anzugucken, versuche ich immer unterschiedliche Spiele zu spielen. Ich glaube jetzt das, wo ich dann immer so einen Busch reinstellen kann und so, die halt Zeit beanspruchen, über einen Zeitraum spiele ich halt eher weniger. Ja.
Glaubst du, es könnte dir trotzdem Freude bringen? Also die Faszination so ein bisschen zumindest auszuleben mit so einem digitalen Aquarium?
Ich glaube, ich würde Freude dran haben, das auszuprobieren, das Spiel und zu gucken, was kann man denn damit machen und wie kann man es damit machen. Und das Spiel hat natürlich weniger Frust, also weil die Abstimmung von Wasser auf Lebensart ist natürlich nochmal auch herausfordernd, je nachdem, was du halt halten möchtest. Und da kann halt auch immer mal was schief gehen. Und da ist das natürlich schöner, das im Aquarium, also im Simulator halt zu spielen oder sich anzugucken, weil dann ja nicht, wenn du was falsch machst, irgendwie die Art drunter leidet oder im schlimmsten Fall halt stirbt. Also das kann ich mir schon halt gut vorstellen. Und ich glaube, so Aquascaping, also das Einrichten von Unterwasserlandschaften, das kann da halt auch sehr viel Spaß machen, weil das macht zwar auch Spaß, wenn du es händisch machst, aber es sieht halt immer nur gut aus für einen gewissen Zeitraum, nachdem du es eingerichtet hast. Und dann musst du dich halt sehr stark auch drum kümmern. Also du musst es schneiden, und du musst halt sehr viel dafür tun, dass es halt in dieser Optik bleibt. Und ich denke mal, das entfällt vielleicht bis zu einem gewissen Grad oder ist nicht so nervig, wenn man es jetzt im Videospiel halt macht.
Du bist ja Teil eines Entwicklerstudios. Was wäre, wenn jemand aus deinem Team zu dir kommen würde im Montagmorgen-Meeting und sagen würde, du, Linda, ich habe eine Idee. Lass uns ein Aquarium-Designer-Spiel machen. Ihr habt das Gefühl, das könnte ganz toll werden, auch erfolgreich. Was wären denn aus dieser Perspektive so deine Gedanken dazu, zu diesem Vorschlag?
Also für welche Zielgruppe möchte man es umsetzen, wäre dann meine Reaktion. Also ne, was ist das? Die Leute, die sich damit auseinandersetzen, was möchte man denen für ein Spielerlebnis bieten? Willst du halt eben den maximal realistischen Simulator machen, wo du halt eben Leute, die halt sich mit dem Thema auskennen, die Möglichkeiten bieten möchtest, die sie in der Realität auch haben? Oder möchte man es halt eher zugänglich machen für weniger Leute, die sich da schon intensiv mit auseinandergesetzt haben, dass es halt so ein bisschen einfacher zugänglich ist und dass halt die Komplexität in der Tiefe halt vielleicht gar nicht so da ist. Und ich glaube, da müsste man sich dann irgendwie für entscheiden, aber also grundsätzlich bin ich natürlich für alles zu haben, was mit Tieren zu tun hat.
Hast du selber mal, also ich ahne ja fast schon die Antwort, aber ich muss trotzdem fragen, selber mal irgendwann so in einem kurzen Moment den Gedanken gehabt, ich habe ja hier alle Werkzeuge, ich habe Leute, die das könnten mit mir gemeinsam, wir machen ein Aquariumspiel.
Spiele mit Tieren oder sowas in diese Richtung, ja, aber nicht jetzt spezifisch Aquarium, weil Aquarium hat ja dann wieder diese einschränkende häusliche Komponente. Und ich finde es halt dann viel spannender, ich persönlich finde es halt eher spannender, aus der Perspektive des Tieres halt sich die Wasserwelt oder was anderes anzugucken. Also nicht du bist der Mensch, der das Aquarium gestaltet, sondern von mir aus du bist die Krabbe im Aquarium oder du bist die Garnele, die durch die Gegend läuft. Und da gibt's natürlich in dem Bereich schon andere Leute, die halt Spiele gemacht haben, also irgendwie mit Agro Crab oder das ist zwar jetzt irgendwie tauchmäßig, aber wie heißt das andere Indie-Spiel, was vor ein paar Jahren gab, wo du halt als Taucherin durch die Gegend schwimmst und halt auch sehr, also da Exploring betreiben kannst in der Unterwasserwelt und dir die Natur angucken kannst. Das fällt mir gleich mal ein.
Das weiß ich nicht, aber ich musste gerade sehr lachen, weil du hast Agro-Crab gesagt und ich dachte mir, oh Gott, das schreibe ich mir auf, das könnte so ein Krabbensimulator sein, das gucke ich mir direkt an und dann habe ich das gegoogelt eben gerade und stelle fest, ah nein, so heißt das Entwicklerstudio, die Another Crab's Treasure gemacht haben.
Ach so, ja,
und das
genau,
war,
ja.
Und das war mir nicht klar, dass die so heißen, das ist ja ein fantastischer Name.
Ja, die haben aber, die haben noch zwei Krabbenspiele gemacht, oder? Das Treasure ist doch das
Going
zweite
Under,
Mal nicht.
Ja, da bin ich noch nicht so drin, aber das war gerade ein schöner Moment, weil ich dachte, das wäre so ein Krabbenspiel. Naja, das bedeutet, die Chance, dass von euch ein Aquariumspiel kommt, geht gegen null. Verstehe ich richtig.
Ich bin auf jeden Fall offen für die Idee, aber ich glaube, ich fände andere Sachen, fände ich spannender noch. Genau. Ja.
Toll. Dann habe ich eine letzte Frage noch an dich, und zwar, was wäre dieses Feature, das du dir wünschen würdest von zum Beispiel einem Aquariumspiel, wenn du es vielleicht im Store siehst und denkst so, ne, soll ich das kaufen oder nicht? Was wäre dir wichtig, dass da mit drin ist? Gibt's da was?
Also wenn man jetzt wirklich so auf diese Simulation geht, also ich glaube,
ja,
entweder du hast halt den Aquariumdesigner, wo du sagst, es geht darum, das beste Habitat für einen Fisch oder Fische, Fischarten herzustellen. Dann würde ich natürlich irgendwie erwarten, dass, wenn ich es jetzt nicht gut mache, das auch einen Einfluss auf die Lebewesen hat, also dass ich da halt eben diesen Simulationsgedanken halt irgendwie ausleben kann. Und ansonsten, wenn es mehr so Aquascaping ist, dann würde ich mir natürlich auch vorstellen, dass ich nicht nur jetzt Pflanzen platzieren kann, sondern dass ich da halt auch sehr feingliedrig halt die Welt ja wirklich shapen kann, verändern kann. Und dass ich dann halt eben dieses Wachstum mir anschauen kann. Also dass ich vielleicht simulieren kann, wenn ich das genau jetzt bei mir zu Hause so machen würde, was müsste ich tun, damit es erfolgreich dann auch wächst und gedeiht und schön aussieht.
Toll, top. Du, vielen herzlichen Dank. Das war's. Wir haben's. Großartig. Gibt's noch irgendwas, vielleicht frage ich das noch, wo du sagst, du, das wollte ich auf jeden Fall erzählen, aber er hat gar nicht gefragt, der doofe Mensch.
Krabben sind super und Aquaterrarien sind super. Also wenn jemand was Schönes für zu Hause sucht, was so ein bisschen auch die Luftfeuchtigkeit reguliert, Aquaterrarium, großartig.
Also die Wünsche von Linda sind klar, granulare Designmöglichkeiten, das würde sie glücklich machen in einem solchen Spiel wie dem Aquariumdesigner und auch eine Simulation zu erleben, die auf Entscheidungen von mir als jemand, der so ein Aquarium da einrichtet, auch reagiert. Also wenn ich da mir richtig Mühe gebe und das Wasser total toll abmische und die schönsten Pflanzen reinjage, dass die Fische dann sagen, Mensch, also hier pflanzen wir uns fort. Oh, apropos Fortpflanzung, da kommen wir später nochmal drauf in einem anderen Gespräch. Jedenfalls, das sind die Wünsche von Linda und die teile ich auch. Das war meine Hoffnung, als ich mich dann diesem Spiel widmete und meinen ersten Job annahm. Wir erinnern uns, Uncle Joe oder wie er hieß. Hier, pack mal ein schönes Aquarium in mein Wohnzimmer. Mehr Pflanzen als Tiere. Vielen Dank. Ich gehe jetzt also rein in diese Spielwelt und lerne erstmal etwas kennen, was mir sehr gut gefällt, nämlich die grundlegende Struktur des Aquariumdesigners. Man muss sich das so vorstellen, in jedem der Jobs, die da nach und nach in diesem Story-Modus so auf uns niederprasseln, steht man wie so eine unsichtbare, körperlose Entität über einem Aquarium. Das Aquarium ist fest montiert, man selbst auch. Man kann zwar seine Perspektive verändern, indem man die Kamera sozusagen um das Aquarium herumdreht, ranzoomt oder auch nicht, aber man kann jetzt nicht durch die umliegenden Räume spazieren und das Aquarium aus ganz entfernten Winkeln ansehen. Nein, man ist in so einer Art Beobachtermodus rundum wie so eine Gottheit, die auf einen kleinen Ameisenhügel schaut oder eben auf ein Aquarium. Und nun funktioniert das eigentlich tatsächlich ganz einfach und das fand ich schön. Man kann jetzt aus so einer Art Shop-Interface Pflanzen auswählen, unterschiedlichste Steine, Garnelen. Da gibt's eine ganze Reihe von Auswahlen, wirklich, also hunderte möchte ich fast sagen. Die kosten alle ein bisschen was, man hat ein Budget, mit dem man arbeitet. Und dann kann man all diesen Kram in den Glaskasten reinwerfen. Das funktioniert ganz ähnlich wie in diesem anderen Kreativbaukasten namens Tiny Glade. Total anderes Spiel. In dem Spiel geht's darum, Schlossruinen in den Wald zu setzen und möglichst schön zu machen. Das ist hier ganz ähnlich. Daran musste ich immer denken, denn wenn man Objekte platzieren möchte, bekommt man so eine Art technische Skala eingeblendet, direkt an diesen Objekten und kann mit einem Mausklick und dann ziehen und bewegen, entscheiden, wie groß sollen die Objekte sein, wie rum sollen die liegen, kann ich sie drehen, kann ich sie wenden. Das funktioniert ganz, ganz einfach. Und davon war ich ganz begeistert. Also das Manipulieren der Gegenstände, der Kiesel, ne, oder Steinchen, der Pflanzen, easy, super easy. Es geht auch direkt weiter so mit der Einfachheit und des Komforts, wenn es dann darum geht, zum Beispiel den Sand, den man da reinfüllt, zu morphen, also zu formen. Man kann auch da über einen ganz einfachen Maustastenklick entscheiden, möchte ich den Sand nach unten drücken, möchte ich ihn anheben, möchte ich kleine Hügelchen oder kleine Kuhlen basteln. Auch das funktioniert super easy. Und die Fische, naja, auch die kann man auswählen und dann einfach reinschmeißen. Man kauft sich die, hovert damit übers Aquarium und dann sind die da drin. Soweit erstmal so gut und dann habe ich das auch gemacht und angefangen, ja, hier mein kleines Aquarium einzurichten, da hatte ich auch recht freie Hand, es gibt zwar ein Tutorial, das begleitet einen da durch und sagt so, als nächstes ist mein Pflänzchen dran und als nächstes dann die Fischchen und dann, oh Achtung, jetzt achte auf die richtige Wassertemperatur, kauf mal lieber noch eine Heizung und plopp die da an die Glasseite dran, dann kann man das auch selber sich nochmal ein bisschen klarer machen und verschiedene Filter einstellen und damit meine ich, man kann nicht einfach nur das Aquarium angucken, wie es im Wohnzimmer steht, sondern man kann sich anzeigen lassen, wie warm ist das Wasser, wie ist der pH-Wert des Wassers, all diese wichtigen Dinge, das funktioniert super easy und auf Knopfdruck. Die Enttäuschung, naja, ist ein großes Wort, aber die Erkenntnis, sagen wir erstmal die Erkenntnis kam, als dann die ersten Fischlis im Wasser herumschwammen, nämlich es gibt keine so richtig gut funktionierende Kollisionsabfrage, zumindest im Detail. Und ich glaube, das wird viele von euch da draußen und mich eingeschlossen dann doch tatsächlich etwas enttäuschen. Denn man packt die Sachen da rein, ne? Steine, Pflanzen, die ersten Fische. Dann habe ich das gemacht und musste leider mit ansehen, wie diese Fische, die dann da rumschwammen, zwar erkannten, hier ist eine Pflanze und hier ist ein Stein und auch nicht durch diese Dinge durchschwammen, aber doch eben in Teilen in diese Pflanzen und Steine reinglitschten. Das bedeutet, wenn man sich das so vorstellt, das anatomische Gerüst dieser Assets, das ist nicht so genau gelegt, damit all die Fische direkt abfragen können, okay, wo genau beginnt die Pflanze, dann schwimme ich drumherum. Und obendrauf kommt außerdem noch eine Erkenntnis, dass das zwar alles so ganz schön aussieht, wenn dann so ein Aquarium bevölkert ist und da auch ein bisschen was los ist, aber sobald man mal genauer hinguckt, sieht man, die Fische reagieren nicht aufeinander, auch wenn es unterschiedliche Arten sind, die schwimmen nicht im Schwarm, auch wenn es Schwarmfische sind, da gibt das Spiel auch ganz schöne Hintergrundinfos zu allen Fischarten, die man reinwirft, ein Kurztext, so Informationen wie Größe, Schwimmverhalten, Nahrungsquellen, die sie bevorzugen, wo sie sich im Aquarium gerne aufhalten, ob in Kuhlen oder in kleinen Trühlein, in Trüchen, die man da reinpacken kann oder in Pflanzen, aber all das wird nicht umgesetzt in der Simulation. Man guckt da wirklich einfach nur zu, wie früher bei dem Aquarium-Bildschirmschoner, da halt die Fischchen so rumschwimmen. Und ich muss sagen, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich habe aber nach wie vor Hemmung, diese Enttäuschung so zu nennen, weil im Grunde ist das vor allem der Moment, in dem das Spiel klar macht, was es ist. Es ist eben ein Aquarium-Designer und kein Aquarium-Simulator. Was ich damit meine ist, das Spiel legt ganz offensichtlich seinen Schwerpunkt auf die Designaspekte, ein Aquarium zusammenzubasteln, schön zu machen, schön einzurichten. Und dafür gibt's ja auch alle Werkzeuge, die man braucht, aber nicht auf die Simulation der Fische. Das ist nochmal ein ganz eigener Schnack. Und da merkte ich, das war eigentlich etwas, worauf ich gehofft hatte und was ich hier aber nicht bekommen habe. Man könnte jetzt sagen, naja, das Spiel ist seit 2023 draußen. Vielleicht arbeiten sie ja noch dran, ne? Vielleicht kommt da ja nochmal irgendwie ein größeres Update. Nein, es scheint so, ich habe das mal nachgesehen, als wäre die Entwicklung des Spiels Ende 2023 dann beendet worden. Also war etwa, ja, etwas mehr als 2 Jahre dann in aktiver Entwicklung. Und stattdessen Ende 2023 widmete sich das Entwicklerstudio einem anderen Projekt. Und wenn ihr euch erinnert, zu Beginn dieses Podcasts habe ich davon erzählt, als ich das Portfolio von Sigur Studio vorgestellt habe. Es gibt da noch ein anderes Projekt, das ich jetzt enthüllen möchte, weil das fand ich war alleine aus marketingtechnischen Gründen ja super genial. Sie haben nämlich im Oktober 2024, das ist quasi ihr jüngstes Spiel, einen weiteren Designer rausgebracht und zwar einen Interior Designer, Inneneinrichtung. Und das ist der Knaller. Wenn ihr euch erinnert, ich habe das Hauptmenü so sehr gelobt, weil es so schön aussah. Das Wohnzimmer, ne, sah richtig belebt und toll aus. Die haben diese Technik benutzt, die Engine und diesen Baukasten, diese Inneneinrichtungen der Aquarien, der Umgebung der Aquarien, mit der sie das immer gebaut haben. Diese Engine und Technik haben sie benutzt, um jetzt ein eigenes Spiel draus zu machen, nämlich den Interior Designer, in dem man die Räume einfach nur für sich baut, in denen jetzt in diesem Spiel die Aquarien drinstehen. Und haben quasi einfach eine Auskopplung gemacht. Und das fand ich irgendwie marketingtechnisch sehr gewitzt. aber die Leute offenbar nicht so geil. Ich habe mal geguckt, das Spiel ist, wie gesagt, mittlerweile seit Oktober 2024 draußen, hat nur 34 Reviews bei Steam gesammelt und steht bei ausgeglichen. Also die Leute sind nicht besonders happy mit dieser Idee. Keine Ahnung, ob es dann kommerziell sich gelohnt hat, weil viel Arbeit kann es ja eigentlich nicht gewesen sein, weil es gab ja schon all diese Werkzeuge. Da haben sie einfach dann das eigene Spiel draus gemacht und das Aquarium im Grunde draus entfernt. Aber ja, das nur am Rande, das fand ich ein bisschen kurios. Zurück zum Aquarium von Onkel Joe. Wenn man das dann fertig gemacht hat, kann man das quasi abgeben, überreichen und sagen, so, das war's, vielen Dank. Und dann bekommt man Punkte dafür, wie gut man das eben hinbekommen hat. Und da ist ja am Anfang noch nicht so viel falsch zu machen. Er hat ja schon gesagt, einfach nur ein Aquarium mit mehr Pflanzen als Tieren, kein Problem. So, und jetzt kommt aber nochmal eine kleine positive Überraschung im Spiel, nachdem ich jetzt schon so ein bisschen gedrückt war, ne, von diesem fehlenden Simulationscharakter. Denn als ich zurückkehrte dann in mein Mail-Programm wieder, um die neuen Aufträge zu checken, sah ich, also nicht nur, man steigt im Level auf, ne, und schaltet damit neue Pflanzen und Steine frei, das ist ganz motivierend, aber vor allem sah ich eine Welle neuer Mails, die ganz spannende Aufträge mir gaben, die so kreativ waren, ehrlich gesagt, dass ich damit wiederum nicht gerechnet hatte, denn ich lese mal vor, als nächstes erwartete mich folgende Mail. Achtung, von einem Johnson. Hallo, heute hat mein Sohn Geburtstag, den ich ganz vergessen habe. Ich habe ihm am Aquarium seine Träume versprochen, aber leider weiß ich nicht, wie man ein Aquarium baut, also brauche ich einen Spezialisten. Ich benötige ein Aquarium, das richtig vorbereitet ist, damit ich mir keine Sorgen um die Fischhaltung machen muss. Mir liegt auch viel daran, dass mein 7-jähriger Sohn sich über das Geschenk freut. Wenn es darum geht, was für ein Aquarium er gerne hätte, habe ich nur einen Hinweis auf dieser Zeichnung notiert. So, ihr fragt euch Zeichnung. Ich sag's euch, in dieser Mail hängt eine Zeichnung an, die der Sohn, der 7-Jährige, gezeichnet hat und die die Vorlage ist für das Aquarium, das wir zusammenstellen sollen. Ist das nicht cool? Ich fand das cool. Weil die Zeichnung ist genauso, wie man sie von einem 7-Jährigen erwarten würde. Ein bisschen krude, aber man erkennt schon was und muss dann überlegen, wie übersetze ich diese Dinge, die er gezeichnet hat, ins echte Aquarium. Und das fand ich total toll. Und da gibt's auch eine Rückmeldung. Nach diesem Aquarium-Level für den 7-Jährigen schreibt der Johnson mir nochmal eine Mail und sagt, hey, vielen Dank. Und in meinem Fall, aber es ist nicht so ganz, was ich eigentlich wollte. Geh noch mal ran, überarbeite das noch mal. Und das fand ich nett. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich so kreative Aufträge bekomme, die mich auch wirklich fordern mit meiner Vorstellungskraft und dass ich auch Feedback noch mal in dieser narrativen Ebene zu meiner Arbeit bekomme, weil der Uncle Joe, der allererste Auftraggeber, der meldet sich übrigens auch nochmal zurück, 2 Wochen später und sagt, hey, vielen Dank, ne, die Freunde waren da, waren super beeindruckt, cool. Wenn du magst, komm doch nochmal vorbei. Wir haben jetzt mehr Budget. Wir würden gerne andere Fische drin haben. Guck dir das mal an. Also es gibt Folgeaufträge, wenn wir gut waren. Und das alles wird immer noch sehr, ne, an der Perlenschnur entlanggezogen. Es ist nicht so, dass das Spiel jetzt hier eine offene Welt wäre, die man da erkunden kann in Form der Aufträge, sondern es ist schon klar, was passieren wird. Aber es fühlt sich sehr organisch an. Und da war ich sehr angetan. Und übrigens, angetan, nicht zuletzt auch deswegen, in unserem Mail-Programm bekommen wir nicht nur Aufträge, sondern auch regelmäßig von so einem Art fiktiven Newsletter, Fun-Fact-Newsletter zu Aquarien, immer mal wieder Dinge erzählt, die, und ich habe es nachgeprüft, auch zu stimmen scheinen. Also, ich bekomme zum Beispiel einmal den Fun-Fact-Newsletter, der Folgendes sagt. Die Anfänge der Aquaristik werden auf ca. 2500 vor Christus datiert. Die Sumerer im alten Mesopotamien hielten Fische in Teichen, damit waren sie die ersten Fischzüchter der Geschichte. So, ihr werdet euch fragen, warum liest ihr ausgerechnet diesen Funfact vor? Ich kann's euch sagen! Denn dieser Funfact ist die Überleitung in mein nächstes und letztes und drittes Gespräch, das ich im Zuge dieser kleinen Recherchereise geführt habe. So, und jetzt wird's nämlich nochmal richtig kurios. Folgendes. Also, stellt euch vor, wir sind gerade in meinem Leben, ne? Diese Recherche für den Aquariumdesigner läuft jetzt schon ein bisschen länger. Ich spiele das immer nach Feierabend, ne? Vertreib mir so meine Zeit mit dem Ding, überlege mir, mit wem ich gerne darüber sprechen wollen würde. Und während ich das so in meinem Leben als Thema habe, gehe ich erstmal einer ganz anderen, neuen, also kleinen Leidenschaft von mir nach. Und zwar TikTok. Ganz kurz, also TikTok, jetzt, ich hoffe, also ich erkläre das jetzt nicht, Videoplattform wie Instagram, nur für die jüngeren Menschen. Und ich hatte immer ganz lange, ihr werdet gleich verstehen, warum ich das erzähle, ich hatte ganz lange Hemmung darauf, wirklich aktiv zu sein und selber vielleicht sogar womöglich TikToks zu produzieren, also Kurzvideos, hab dann aber irgendwann doch den Spaß daran gefunden und mach da halt so Quatschvideos, also überhaupt nichts Nennwertes, hat auch nichts mit meinem Job zu tun, einfach nur Quatsch, so. Und dann habe ich irgendwann mal ein Video gemacht und das ging so ein bisschen viral, auch wieder nur ein Quatschvideo. Es hatte am Ende 80.000 Aufrufe, was viel ist in meiner Welt. Und eine der Personen, die dieses Video lustig kommentierte, das wie gesagt mit nichts zu tun hatte, war ein Account namens Carina and the Fishies. Und ich dachte mir, Moment mal, ist das hier Gottes Zeichen oder von wem auch immer? Und dann bin ich auf diesen Account gegangen und es stellte sich heraus, das ist ein TikTok-Account, auf dem offenbar eine Carina ihre Aquarien daheim zeigt. Und es sind nicht irgendwelche Aquarien, sondern es sind gigantische Aquarien, riesengroß, mit so vielen Fischen, dass ich mir dachte, okay, das kann ja, also diesen Zufall, den muss ich beim Schopfe greifen. Dann habe ich ihr über TikTok eine Nachricht geschrieben und gesagt, hallo, ne, herzlich willkommen, ich bin ein freier Journalist und arbeite gerade an dieser Podcast-Folge zum Aquarium-Designer. Sag mal, hast du nicht Bock, mit mir ein Interview zu führen und mal von deinen unzähligen Aquarien zu berichten? Und da hat die gesagt, ja. Und dann haben wir uns getroffen. Sie hat sich sofort mit mir zum Gespräch eingefunden. Ich kann euch noch kurz ein paar Eckdaten zu ihr geben, damit ihr sie euch so ein bisschen vorstellen könnt. Und dann kommen wir zum Gespräch selbst. Sie heißt also, wie gesagt, Carina. Sie ist selbstständige Softwareentwicklerin aus Österreich und damit im Homeoffice. Und das ist etwas, was ihr sehr gut gefällt, weil sie sich so eben um ihre Aquarien kümmern kann. Und sie hat sie mal für mich durchgezählt. Und es sind 14 große Aquarien, über die werden wir noch sprechen. Dann gibt's noch oben drauf zu diesen 14 Aquarien sogenannte Krankenhaus-Aquarien, so hat sie die beschrieben. Das sind dann extra Aquarien, in die Fische reinkommen, die krank sind. Und dann werdet ihr euch fragen, okay, wie viele Fische passen in diese 14 Aquarien? Ich kann es euch sagen, es sind wohl etwa 300 Fische, die sie besitzt, allesamt japanische Reisfische, auch darüber werden wir sprechen, warum. Und jetzt kommt's. Sie hat auch noch einen Garten. Und in dem Garten gibt's auch noch mal einen Teich und noch mal Aquarien. Und im Garten sind noch mal etwa 500 Tiere. Also insgesamt mindestens 800. Es ist abgefahren. So. Und mit ihr habe ich gesprochen über wirklich diese Krönung der Aquarismus-Leidenschaft. Ihr merkt, ich habe hier eine kleine Dramaturgie in die Reihenfolge der Gespräche gebracht. Wir haben angefangen mit Lisa, der Aquaristik-Freundin, so wie wir auch wahrscheinlich alle mal waren oder sind. Und jetzt kommt das Gespräch mit Carina, die das Ganze einfach seit Jahren schon auf die Spitze treibt. Und mit ihr spreche ich über den Grund für diese Leidenschaft, den Umfang dieser Sammlung, was das für den eigenen Alltag bedeutet, wenn man sich um all diese Tiere kümmern muss und wie das mit der Züchtung eigentlich so läuft. Viel Spaß! Du hast gesagt, japanische Reisfische, die sind mir komplett unbekannt. Sind das, also warum ausgerechnet die? Du hast schon gesagt, die brauchen wenig Platz, aber sind die auch sonst besonders, ich weiß nicht, freundlich für Aquaristikmenschen oder was macht die so besonders?
Ach ja, die sind, also für mich ist es so ein bisschen die große Fischliebe meines Lebens. Also für mich der perfekte Fisch, nachdem ich lange gesucht habe. Da kommt viel zusammen. Jeder hat also seine eigenen Vorlieben. Was ist einem wichtig beim Fisch? Ich mag erstens gern, die sind schon sehr domestiziert, das heißt, sie sind sehr zutraulich, die kommen alle sofort nach vorne die Scheibe, wollen gefüttert werden, schwimmen zur Hand her, das mag ich sehr gern. Sie sind nicht recht groß. Ich finde das recht schön, wenn man kleine Fische hat, die man in ein großes Aquarium packt, wo die möglichst natürlich leben können, viel Freiraum haben können. Sie sind recht friedlich. Ich bin nicht gern gestresst und sehe irgendwelche Fische, die sich gegenseitig bekämpfen wollen, bekriegen wollen, Territorien haben wollen, das fällt weg. Gibt es in vielen Farbvarianten. Sind auch nicht zu langlebig, klingt jetzt grausam, aber wenn man einen langlebigen Fisch nachzüchtet und dann hast du aber immer 200 Jungtiere da, dann hast du ein Commitment für die nächsten 20 Jahre. Und beim kurzlebigen Fisch, der vielleicht 1 bis 2 Jahre lebt, da kannst du schon immer wieder neue Fische hochziehen und dann leben die und dann verschwinden sie auch irgendwann wieder. Das ist halt der Kreislauf des Lebens bei denen.
Und ja. Ich weiß nicht, wie, es klingt vielleicht wie eine makabere Nachfrage, aber ich bin gerade ratlos, wie das funktioniert. Was passiert mit den toten Fischen? Also fischst du die dann raus? Das sind ja teilweise gigantische Mengen dann. Oder werden die gegessen von den anderen Reisfischen?
Von den anderen Fischen weniger, aber die Aquarien, man versucht ja möglichst, also zumindest ich versuche das, dass da möglichst vollständiger Kreislauf ist und ja, dass das lebt, das ganze Ding. Also ich habe sehr Aquarien, die sind sehr grün, da sind viele Pflanzen drin, da sind Schnecken drin, da sind Garnelen drin.
Ach,
und die Schnecken
doch.
Und Garnelen, die werden nicht gefüttert, die fressen halt erstens die Futterreste, die runterfallen, und wenn da mal ein Reisfisch das nicht mehr lebt, dann freuen sie sich auch sehr drüber. Also nach einem Tag ist dann nur mal ein ganz, ganz kleines Fischskelett übrig.
Oh.
Und wenn im Garten einer versterben würde, manchmal sieht man das, dann beerdige ich den bei den Tomaten, weil ist ein guter Dünger für die Tomaten und dann ist noch ein bisschen der Kreislauf des Lebens, der sich
Moment,
noch mal anders schließt.
Im Garten stehen auch Aquarien?
Im Garten stehen Teiche, dort können, also meine Fische, die sind auch winterfest, das macht auch einen Teil des Charmes aus. So, die können Indoor und Outdoor gehalten werden und ja. Also, ja, sehr flexibler Fisch.
Fantastisch.
Kann ich nur empfehlen.
Also ich meine, wir kennen uns jetzt erst seit 6 Minuten etwa so richtig hier, aber ich habe den Eindruck, du bist ein empathischer Mensch. Wie geht ein empathischer Mensch wie du damit um, dass da regelmäßig, also auch Tiere, die man ja auch schätzt und die man umsorgt, sterben? Also das sind ja so viele Tiere, verliert man da dann so ein bisschen die soziale Bindung zu? Also du weißt, was ich meine, weil
ja,
ich habe 2 Haustiere, ich habe 2 Kater, da fällt schon auf, wenn eines Tages dann einer mal weg sein sollte, das ist dann schon schlimm.
Ja.
Aber wie ist das bei den Fischen?
Ja, ist eine sehr gute Frage, muss man sagen, ist nicht gleich, das kommt halt wirklich auf die Fische drauf an. Also wenn man jetzt 500 Fische hat und manche sehen relativ ähnlich aus,
ja,
hat man nicht zu jedem die gleiche Bindung. Da gibt's halt da manchmal einen, der Einzige, der derzeit einen Namen hat, Captain Blinky, der hat nur ein Auge. Und dem geht schon nicht mehr so gut. An dem zum Beispiel hänge ich halt besonders. Da ist man halt dann, es ist nicht fair, aber so ist halt das Leben. Ich versuche, dass ich jeden Einzelnen, auch wenn da 500 Stück sind und einer schaut ein bisschen schlecht aus, dass ich wirklich bei jedem Einzelnen halt mich bemühe, dass der kommt in eine Krankenstation und wird wieder hochgepäppelt, wenn es geht. Wenn es nicht geht, ist es halt so, muss ich der Fairness halber zugeben. Und es kommt dann natürlich auch darauf an, welche Fische man hat. Also ich hatte auch eine Zeit lang von einer Freundin, hatte ich auch Kampffische. Die sind natürlich, das ist dann ganz was anderes, wenn du einen größeren, einzelnen Fisch hast, der länger lebt, der hat dann einen Namen. Wenn dann so einer plötzlich verstirbt, das ja, kann einen auch mal überraschend mitnehmen. Weil ich wirklich, als mein erster Kampffisch gestorben ist, um den habe ich wirklich geweint, mehrere Tage lang. Und war auch schön zu wissen, dass ich nach so vielen Jahren Fischhaltung noch immer richtig trauern kann.
Ja.
Um einen einzelnen Fisch. Aber, ja.
Ja. Jetzt, also alles Gute schon mal für ihn, für die weitere Zukunft. Und vielleicht von hier nochmal kurz zurück zur Aquarium-Zusammensetzung, weil du hast da auch was ganz Spannendes gesagt, da muss ich auch nochmal kurz nachfragen, dass es da ein kleines Ökosystem gibt aus den Fischen, den Pflanzen, den Schnecken und den Garnelen. Wie sage ich das denn? Wie stellst du denn sicher, dass dieses Gleichgewicht auch funktioniert? Läuft da viel über Trial und Error? Also die Anzahl der verschiedenen Tiere und Mitstreiter da im Aquarium, dass sich das quasi von selbst reguliert? Oder musst du da auch ein Auge drauf haben, dass quasi nicht zu viele Garnelen, nicht zu wenige Schnecken? Wie läuft das denn?
Ja, Trial and Error. Also bei den Pflanzen war bei mir auf jeden Fall sehr viel Trial and Error, weil ich einfach, ich habe halt recht hartes Wasser zum Beispiel. Ich möchte nicht zu viel Technik nutzen bei meinen Aquarien. Da habe ich dann einfach mal ausprobiert, 30 Pflanzen rein und was gut läuft, das darf bleiben. So wie es bei Zimmerpflanzen auch bei vielen ist, was sich durchsetzt, das funktioniert dann gut. Und die Pflanzen machen dann schon mal eine gute Basis. Die verwerten dann ja auch zu viele Nährstoffe, sorgen dafür, dass einfach alles recht gut in Balance ist. Die Schnecken und die Garnelen, die sollten sich von alleine in Balance halten, wenn man nicht zu viel füttert und wenn alles in diesem Gleichgewicht ist, dann übernehmen die auch nicht überhand, hat man nie zu viele Schnecken, nie zu viele Garnelen, sondern bleibt immer ganz gut im Rahmen eigentlich.
Wow. Wahnsinn. Bei dieser ganzen Aquariumlandschaft, muss ich es ja eigentlich nennen, gibt's da etwas, worauf du ganz besonders stolz bist? Also angefangen von, weiß ich nicht, der Einrichtung eines Aquariums, das dir da besonders gut gelungen ist, über eine Fischzucht, eine Fischgruppe, die irgendwie sich besonders gut entwickelt, bis hin zu irgendwas anderem. Gibt's da was, wo du sagst so, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir zu Gast wäre und du würdest mich rumführen und du weißt, ich habe nur 3 Minuten, was wäre das Ding, das du mir zeigen würdest, um mich so richtig zu beeindrucken?
ja, ich habe ein oben offenes Aquarium, das ist eine Spezialanfertigung, das ist sehr länglich, steht zentral im Wohnzimmer, da wächst, das ist oben offen und es wächst Zyperngras raus, das war so meine Vision, war so, ich möchte einen Teich, Mini-Teich im Wohnzimmer haben. Und muss ich sagen, das macht optisch, glaube ich, recht gut was her, das kommt auch beim Besuch immer ganz gut an und haben jetzt inzwischen auch schon einige Leute nachgemacht, insofern glaube ich, das ist wahrscheinlich mein Lieblingsbecken. Und die Fische sind überall gleich gut.
Wahnsinn. Und wann begann diese Aquariumlandschaft, die du jetzt hast? Also diese Installation möchte ich fast nennen. Also wie viele Jahre hat die jetzt schon auf dem Buckel?
Ja, diese konkrete Aquarienlandschaft. Ich hatte tatsächlich mal ein aquaristisches Burnout, muss ich sagen. Da habe ich versucht, alle Aquarien herzugeben und ganz minimalistisch zu leben. Das hat dann aber auch nicht funktioniert. Also zu viel Minimalismus, wenn man dann die Sachen aufgibt, die einen ausmachen, ist auch nicht so toll. Und nach so 3-4 Jahren Pause habe ich dann, wie wahrscheinlich sehr viele, im Jahr 2020 Zeit gehabt zu Hause und zu viele Gedanken. Und seit 2020 haben diese Aquarien jetzt begonnen, diese konkrete Landschaft. Das war quasi mein Rückfall in die Aquaristik und es war ein harter Rückfall. Also es war früher, war alles ein bisschen normaler. Die Schürzenaquarien, die gibt's jetzt erst. Ist quasi ein Corona-Produkt.
Krass. Magst du mal, wenn du möchtest, nur und dich damit gut fühlst, von diesem Aquaristik-Burnout erzählen? Weil ich kenne den Begriff wie so viele andere natürlich vor allem aus dem Berufsleben. Was war denn da los?
Ja, also ist interessanterweise ein Thema. Ich höre es nicht recht oft angesprochen, aber gibt's durchaus Hobby-Burnout. Es ist halt, gerade so Aquaristik ist ein Hobby oft für Menschen, die dazu tendieren, viel zu recherchieren und dann, man möchte das noch haben und das und dann führt das eine zum anderen und dann ist es auf einmal irgendwie halt zu viel. Man merkt es dann erst zu spät und viele Hobbys kann man dann einfach mal pausieren. Dann geht man halt mal 5 Abende nicht ins Fitnessstudio oder was auch immer, aber die Aquarien, da kann ich halt nicht auf Stopp drücken. Da sind Commitments da sind Fische da, die hängen ab von mir. Und wenn du dann auf einmal dir zu viel aufgeladen hast, dann dauert es halt eine gewisse Zeit, bis du da wieder runterkommst. Und du willst es vielleicht auch gar nicht. Also muss man wirklich aufpassen. Habe ich jetzt auch schon öfters erlebt. Und das ist dann oft was, wo dann jemand ganz aus dem Hobby ausscheidet, weil es dann einfach irgendwann alles andere leidet drunter. Und ja, manchmal hat man gar keinen anderen Weg oder sieht zumindest in dem Moment keinen anderen Weg, als alles aufzugeben.
Abgefahren. Apropos andere, bist du da eigentlich, ich weiß nicht, in so einer Art Gruppe oder Verein oder so, dass du dich mit Leuten auch austauschst? Oder weil ich meine, du zeigst es ja nach außen auf TikTok, aber gibt es auch noch irgendwo so ein Netzwerk oder so, wo du dann, weiß ich nicht, stell mir das dann so vor, ich mache das mit meinen Katern und im Internet, dass ich dann einfach regelmäßig der Welt zeige, guck mal, da läuft wieder einer rum. Machst du das auch irgendwie?
Ja, und das ist für mich eine der schönsten Sachen überhaupt, weil ich war halt, also vor vielen, vielen Jahren, so mit 10 Jahren oder so, da gab's halt nur, ich bin schon älter, da gab's nur Bücher, da gab's noch nicht mehr Internet, wo man sich austauschen konnte, da konntest du nur zum Aquaristikladen gehen und vielleicht auf einen Stammtisch. Und also dieser Austausch, gerade wenn man halt so ein bisschen so Spezialthemen hat und Fische, die nicht so verbreitet sind, da habe ich halt jetzt Freunde über ganz Europa verbreitet und in Japan und das ist halt schon was Besonderes. Also das mache ich und genieße ich sehr und man lernt halt auch wahnsinnig viel voneinander. Und wobei ich sagen muss, es hat sich, früher war ich mehr öffentlich unterwegs, also in Foren und Facebook-Gruppen oder Discord, aber ich muss sagen, inzwischen habe ich hauptsächlich kleinere WhatsApp-Gruppen mit Freunden, weil halt es kommen halt oft immer wiederkehrende Themen, wo man merkt, es möchte jemand Fische haben, der sich nicht vorbereitet hat, der auch nicht viel Recherchearbeit reinstecken möchte. Und ich finde es immer bewundernswert, wenn jemand diese Fragen beantworten kann auf die Dauer, aber für mich ist so ein bisschen, macht mich manchmal ein bisschen nachdenklich, traurig, frustriert.
Verstehe ich. Woran ich auch denken musste, als du kurz von diesem Aquaristik-Burnout erzählt hast, was ja auch da noch mitschwingt bei dieser Verantwortung für die Aquarien, wie viel Geld man da reingesteckt hat. Also die Aquarien selbst, die ganzen Bewohner da, dann noch Wasser und Strom vor allem auch. Also so wie du möchtest, kannst du da mal irgendwie irgendwie eine Zahl nennen oder so, zum Beispiel, was das Teuerste so ist, was du da so hast? Weil ehrlich gesagt, ich habe kaum eine Vorstellung, in welcher Welt wir da preislich unterwegs sind.
Oh, ich muss sagen, ich weiß zum Glück auch keine Summe. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich habe, ja, also da geht's von bis, also das... Weil das eine Aquarium zum Beispiel ist eine Spezialanfertigung, das hat vielleicht 400 Euro gekostet, aber ich habe auch Aquarien da stehen, wo eins 50 Euro gekostet hat. Und dann hat man ein bisschen eine Lampe und also vielleicht mit 100 bis 200 Euro bei einem Aquarium ist man dabei. Und bei den Fischen kommt es natürlich auch drauf an. Also da kenne ich Leute, die Fische aus Japan importieren und mit allen Importkosten und bis dann der Veterinär durch ist und so, ist man vielleicht, ja, ist man bei mehreren 100 Euro vielleicht für ein paar Fische. Oder man kauft halt einfach von irgendwem um 2 Euro das Stück ein Fisch oder ein Fischei.
Mhm.
Und ja, gibt's eine gewisse Varianz. Ich muss auch sagen, ich habe einige Freunde, die als Regel haben, das Hobby muss sich finanziell selbst tragen. Das heißt, alles, was die kaufen an Futter und Zubehör, muss finanziert werden darüber, dass die zum Beispiel Schnecken oder Garnelen, Pflanzen, Fischnachzuchten verkaufen. Ist auch recht vernünftig. Da muss ich sagen, ich gönne mir den Luxus, dass es bei mir nicht so ist.
Ja.
Also ich bin auch zu sehr weich. Ich kann mich auch nicht trennen von meinen Fischen. Deswegen auch die 14 Aquarien. Ich kann sie nicht gehen lassen.
Sehr gut. Wie viel Raum haben wir denn noch für weitere Aquarien? Ist jetzt die Grenze erreicht oder geht da noch was?
Die Grenze, nein, ich habe mich wirklich rangetastet. Man muss, um seine Grenzen zu kennen, muss man sich rantasten, muss sie überschreiten, muss sagen, okay, das war jetzt nicht mehr cool. Und ich bin jetzt knapp unter meiner Grenze. Da ist es jetzt gut so.
Boah, krass. Aber ich kann mir vorstellen, es stehen trotzdem noch so ein, zwei Dinge auf der, die schaffe ich mir für 2025 Liste an. Gibt's da was?
Also gar nicht mal unbedingt. Ich meine, ich tue jetzt so, als hätte ich nicht gerade heute am Vormittag Kampffische gegoogelt. Aber eigentlich offiziell stehen nur Zuchtprojekte an. Also so ein... wenn da fällt mir ein Fisch besonders ins Auge, da gibt's welche, die glitzern gerade so gold, gelb besonders. Und ich und ein Freund in Deutschland versuchen die ganze Zeit, das jetzt zu stabilisieren. Also das ist das 2025-Projekt.
Moment. Stabilisieren bedeutet, du nicht ins Krankenhaus-Aquarium, sondern ins Liebesnest-Aquarium. Du setzt die dann da um und dann sollen die sich da vermehren?
Genau, also die kommen dann in ein Zucht-Aquarium und das Stabilisieren bedeutet halt, man versucht, die anzusetzen zur Zucht, die so aussehen, wie man das möchte. Ist aber jetzt nicht gesagt, dass der Nachwuchs dann auch so aussieht. Also die könnten dann variabel fallen und dann ist es eben noch nicht stabil. Stabil wäre, wenn dann irgendwann in ein paar Generationen alle Fische so aussehen, wie man das haben wollte beim Zuchtziehen. Und gesund und alles natürlich.
Hast du schon viel gezüchtet?
Ja, also die Fische, die ich hier habe, das waren alles mal vielleicht ein Pärchen oder so, die ich von Freunden bekommen habe. Und alles andere ist hier bei mir im Wohnzimmer auf die Welt gekommen. Das macht für mich auch einen Teil der Faszination aus, dass man die Fische, die Eier sieht und dann aus dem Nichts sind auf einmal 50 ganz kleine Pünktchen, die sich bewegen und dann irgendwann sind es erwachsene Fische ein paar Wochen später und ist einfach schön.
Ich habe jetzt eine richtig dumme Frage. Ich weiß jetzt schon, bevor ich sie stelle, die ist dumm, aber ich weiß es nicht und du bist die Expertin. Ich frage dich jetzt einfach, dieses Zuchtaquarium, ja, wo du die dann so umsetzt und sagst so, ihr beide, ihr seht so aus, wie ich es cool finde, ich möchte das gerne züchten. Jetzt die doofe Frage, wie kann ich das formulieren, dass das nicht so dumm klingt? Also muss man da so ein Aquarium besonders stimmungsvoll herrichten? Also muss man da in die Umgebung, ich wusste, es klingt doof, muss man da eine Umgebung schaffen, wo du, weißt du, so, na, kennst doch, wo man einfach dann sagt, so Vorhang zu, das ist jetzt euer Bett.
Auf jeden Fall muss man das.
Nein.
Also das kommt natürlich drauf an, auf die Fischspezies, also manche... Es gibt so lebendgebärende Fische, da ist es völlig egal. In irgendeinem gemischten Aquarium, irgendwo in einem Kindergarten, in der hintersten Ecke steht das und da wird trotzdem Nachwuchs produziert. Alles easy. Und dann gibt's halt Fischarten, die haben halt mehr Ansprüche an die Wasserwerte, an die Nahrung, die Temperatur. Dann gibt's welche, da muss man jetzt vorher eine Regenzeit simulieren zum Beispiel.
Nein.
Damit die in Stimmung kommen. Gibt's alles mögliche, diverse Ansätze, Bei meinen Fischen zum Beispiel, die mögen das besonders gern, wenn da gutes Futter kommt, bisschen Lebendfutter. Die Temperatur steigt an, die Beleuchtung ist so mindestens 12 Stunden am Tag. Dann wissen die, also man simuliert quasi, okay, jetzt ist Sommer, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, legen wir los.
Jetzt Frage obendrauf, einfach nur für dich aus Spaß, machst du dann da auch Musik an? Also jetzt wirklich? Es ist ja nicht verboten, es ginge ja.
Es ginge, nein, ich habe es noch nicht probiert, aber das nächste Mal gibt's Barry White im Hintergrund,
ich wenn du Zuckerkuchen sitzt. Ich habe noch eine Frage zur Regenzeit. Wie muss ich mir das vorstellen? Also besprenkelt man dann dieses Aquarium mit Wasser oder
Also wenn es man gibt das wirklich Leute, die sogar Gewitter simulieren mit Licht und so, aber gibt's halt auch einfach zum Beispiel Wasserwechsel mit kaltem Wasser, Wasserstand erhöhen, niedriger und höher machen. Also gibt's viele Faktoren, die da reinspielen.
Ich bin völlig fasziniert, das wusste ich alles nicht. Und all das, was du jetzt erzählt hast, also die Anschaffung der Aquarien, der Aufwand und die Arbeit, die da reinfließt. Oh, das muss ich noch vorher fragen. Was macht's denn eigentlich? Wie ist denn der Aufwand? Wie würdest du den einschätzen mit dem Putzen und Reinigen? Also ich erinnere mich, hatte als Kind selber mal ein Aquarium und es lief alles ganz furchtbar schief. Aber ich weiß noch, wenn man das ordentlich macht, dann sind die weitestgehend selbstreinigend, oder? Weil die ganzen Tierchen da drin dann das so auffressen. Ist das so oder musst du da oft noch mit dem Kehricht durch?
Ja, na genau, so sollte es im Idealfall sein. Also da sammelt sich auch so ein bisschen Mulm an am Boden, aber den will man vielleicht auch, da gibt's immer verschiedene Schulen und Ansichten, aber ich bin der Ansicht, dass man den am besten auch gar nicht stört. Da ist so, solange das nicht zu viel ist, das ist gutes Leben, das sich da bildet. Ich mache halt einmal in der Woche, mache ich Wasserwechsel, mache so einen Teilwasserwechsel. Wenn man nur ein Aquarium hätte, wäre das schnell erledigt. Wenn man 14 Aquarien hat, muss man sich das ein bisschen strategischer überlegen. Also der Wasserwechsel eigentlich easy. Und dann alles andere, man schneidet halt die Pflanzen zurück, weil die doch ein bisschen wachsen, damit nicht alles zugewuchert ist. Und dann kann man optional die Scheiben reinigen, weil dann dort, selbst beim besten Aquarium, werden mal die Scheiben grün. Das ist dann aber mehr so optisch und je nachdem, wie motiviert man ist.
Was schätzt du so am Tag, wie viele Stunden Fürsorge fließt da so rein?
Oder
in der Woche oder so?
Ja, wahrscheinlich schon eine halbe Stunde bis Stunde am Tag. Aha. Das kommt auch drauf an, ob jetzt gerade Zuchtsaison ist, ob da jetzt Lebendfutter angesetzt wird für heranwachsende Fische. Kommt drauf an.
Wie ist das denn so? Jetzt die Frage fällt mir auch noch einmal, bevor ich zur letzten Frage komme. Wie ist das denn so? Und auch hier wieder nur so antworten, wie du dich wohlfühlst. Wie ist das so, wenn andere Menschen in deine Wohnung kommen? Ich kann mir jede Reaktion vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob du ein Mensch bist, die oft auch Gäste hat und die hier große Happenings organisiert oder eher nicht. Ist das was, wo Leute das sehen und sagen, das ist ja fantastisch, ich möchte mehr erfahren? Oder ruft da jemand die Polizei und sagt, kommen Sie schnell, Aquarium-Hotspot? Wie sieht das aus?
Ja, ich glaube, ich würde jetzt auch niemanden in meine Wohnung unbedingt einladen, der sagt, boah, was ist denn das für komisches Nerd-Wohnzimmer mit 14 Aquarien?
Verstehe.
Also bisher habe ich gleich alle Freunde gut gecastet, die hierher gekommen sind und alle, boah, ist das schön, ich wusste ja gar nicht, dass es so cool aussehen kann und so grün und so viele Pflanzen und erzähl mal. Also ja, bisher hatte ich ganz gut Glück. Meine Mutter hat gesagt, ach, ist das süß, du spielst noch immer Tierhandlung.
Sehr gut. Terrarium vor allem auch, sehr schön. Ist das eigentlich in deiner Wohnung so ganz grobe, nur für die Vorstellung einfach noch, eine Landschaft, die einen Großteil der Wohnung einnimmt? Oder wohnst du so, dass das wirklich wie so ein Separé ist, wo man sagt so, hier, ne, da ist die Ecke mit den Aquarien?
Na, also das ist das Fischzimmer. Ist das Wohnzimmer. Also ich wollte eigentlich immer einen Fischkeller haben, aber bin später draufgekommen, es ist viel besser, im Fischzimmer einfach zu wohnen und zu arbeiten. Und jetzt hat halt mein armer Mann hat aufgehört, das Wohnzimmer zu betreten. Und weil die Aquarien das Wohnzimmer jetzt eingenommen haben. Also ich arbeite und lebe im Fischzimmer.
Fantastisch. So, und jetzt kommt die große letzte Frage. Über all das, was wir jetzt gesprochen haben, was da alles reinfließt an Arbeit und Organisation und Geld und Zeit und so weiter und so fort. Warum eigentlich? Also du hast schon gesagt, du machst ja auch schon, seit du ein Kind bist du begeistert davon. Was ist es? Also was ist es, dass das so sehr dein Herz zum Beben bringt?
Ja, ich meine, manche Sachen eben, wenn du was, also Faszination von Kind weg hast, kannst du es manchmal gar nicht so benennen, aber Es ist einfach der Moment, ich gehe hin zu diesem Aquarium, die Fische kommen her, ich schaue sie mir an, denke mir, was ist jetzt ihr süß und hübsch, und sie kommen her und es macht Freude. Das ist einfach alles. Oder die Fische, neue Fischbabys schlüpfen und wachsen und es geht ihnen gut. Es ist einfach schön, es macht mir einfach Freude. Das ist wahrscheinlich der Grund, wieso man jedes Hobby hat, oder?
Also so eine Fürsorge, dass das das Erfüllende daran ist?
Fürsorge, ja, vielleicht, ja. Ja, einfach das Leben. Also ich mag dieses, das Wunder des Lebens in meinem Wohnzimmer. Die Natur, ja, das finde ich einfach schön.
Und da wollte ich nämlich hin mit einer Folgefrage. Die klingt jetzt viel härter, als sie sein soll, aber ich finde kein anderes Wort. Findest du, glaubst du, da spielt, wir können es ja auch auf andere Menschen übertragen, dass Menschen, die eine große Leidenschaft haben für Aquarien und deren Bewohner, dass da vielleicht, und das meine ich auf die liebevollste Art und Weise, so eine Art Gottkomplex auch mitschwimmt? Und ich beziehe das auch mal auf mich selbst. Jetzt, als ich Kind war, ich fand es mitunter auch so faszinierend, weil du bist ja als Mensch übermächtig in der Situation. Du hast ja die komplette Welt dieses Lebewesens im Griff. Wenn ich hier meine Kater doof behandeln würde, die wissen, wie man die Polizei anruft, die würden davonlaufen, die können sich wehren. Aber so Fischchen, die unterliegen ja dann auch so der eigenen Macht und Aufmerksamkeit. Hast du das Gefühl, das spielt da auch irgendwie mit rein?
Also ich kann nicht für andere sprechen. Ich glaube, es gibt schon unterschiedliche Motivationen. Es gibt, kann vielleicht auch das geben. Bei manchen gibt es auch einfach diesen Sammelwahn, alles, also diesen Sammelwunsch, alles haben zu wollen, besitzen zu wollen. Ich glaube, man wird wahrscheinlich immer jeder behaupten, dass bei einem selbst anders ist. Ich glaube, bei mir ist halt mehr diese Freude. Für mich sind es einfach Haustiere, wo man sich einfach freut, dass denen gut geht. So wie man halt eine Katze auch hat, oder? Also einfach, man sieht das Tier, dem geht's gut, man findet es süß oder hübsch und man freut sich drüber.
Fantastisch. Eine letzte Sache habe ich noch für dich, und zwar, gibt es irgendwas, was du den Menschen da draußen an die Hand geben würdest? Weil man kann damit rechnen, da hören jetzt auch viele Leute zu, die das Thema faszinierend finden, vielleicht selber auch mit dem Gedankenspiel mit sowas mal anzufangen. Gibt es da irgendwas, was du sagst, so, das möchtest du an die Leute richten? Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann nicht, aber irgendwas, wo du als Profi-Person sagst, so, du, vom praktischen Tipp bis hin zum Mindset, das möchte ich der Welt sagen.
Es ist ein wunderbares Hobby, aber auch Fische sind Tiere und können leiden, und man sollte sich auch vorher einfach mal informieren. Also man sollte nicht in ein Aquariengeschäft gehen und sagen, ja, einen von den Blauen möchte ich gerne haben, und dann mit nach Hause gehen und wundern, dass er in einer Woche tot ist. Das haben sich auch Fische nicht verdient. Das wäre mir wichtig.
Ich habe nach diesem Gespräch noch einige Stunden mit diesem Aquariumdesigner verbracht, weil ich wirklich gemerkt habe, mir macht es wirklich Spaß, diese Aquarien zu gestalten und mit Leben zu füllen, wortwörtlich, und aber auch mit Sand und mit Steinen. Und dann zu gucken, wie es mir so gefällt oder wie es den Auftraggebern gefällt. Mir hat es auch Spaß gemacht, nach und nach diese Progressionssysteme des Spiels freizuschalten, mit jedem Levelaufstieg neue Fischarten kennenzulernen, neue Steinchen da ins Wasser werfen zu dürfen. Aber ich muss auch sagen, jetzt nach knapp 12 Stunden, sagt mir Steam, hat es mir dann auch gereicht. Dieses Bauen im Spiel, das macht wirklich viel Spaß, das ist entspannt, das ist schön nach Feierabend mal für ein Ründchen, aber mir fehlt einfach der Aspekt der Simulation, dass die Fische sich wie Fische verhalten, aufeinander eingehen, auch erkennen, wo mal eine Pflanze oder ein Stein ist und dann zuverlässig drumherum schwimmen, dass sich die Pflanzen selbst zum Beispiel auch unter Wasser richtig schön bewegen, da ist nur so eine rudimentäre Animation vorhanden. All das hat mir gefehlt. Das ist nichts, was ich dem Spiel vorwerfen möchte, weil es sagt ja im Titel schon, es ist ein Aquarium-Designer und keine Fischsimulation. Das ist vollkommen in Ordnung. Mir hat es dann nur aber am Ende wirklich gereicht. Ich glaube, für Menschen da draußen, die Bock auf genau sowas haben, also entspanntes Aquarium gestalten und bauen, für die könnten diese knapp 9 Euro wirklich wertvoll und gut investiertes Geld sein. Alle anderen, die wirklich diese Fischsimulation erleben wollen, denen rate ich dieses Spiel eher nicht. Und alles in allem, auch das möchte ich noch sagen, gehe ich hier wirklich raus mit einem wirklich glücklichen und guten Gefühl. Denn diese Recherche, diese kleine Reise hat mich an einen Ort der Spielkultur geführt, wo ich, glaube ich, ohne eure Hilfe da draußen, liebe Abstimmenden, niemals hingekommen wäre. In die Welt der Aquariumdesigner. Es war ein Abenteuer und ich bin froh, wieder wohlbehalten hier zu euch zurückgekehrt zu sein. Und damit, Petri, lassen wir lieber auf das Fischwohl. So. Das war sie. Die erste Folge Okay Cool trifft ein Spiel, nämlich Aquarium Designer. Ich hoffe so sehr, euch hat's gefallen. Und wenn nicht, es tut mir leid, aber ich fand's toll. Lasst mir, wie gesagt, gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr denkt, Mensch, Arbeit wie diese wollen wir unterstützen, dann lade ich euch außerdem ein Steady-Abo abzuschließen. Ne? Ihr wisst schon, alles in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche am Sonntag wieder mit der Person als Gast oder auch schon am Dienstag und Freitag mit weiteren tollen Extra-Podcasts rund um die Spielkultur, wenn ihr Okay Cool finanziell bei Steady unterstützt. Ich danke euch von Herzen und möchte sprechen mit den Worten meines österreichischen Teammitglieds Rainer Siegel. Baba und Owe.